wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ein Radio-Check.
Podcast. Harte Reifen, softe Typen.
Und damit ein fröhliches Brumm, Brumm in die Runde, liebe Motorsportfreundinnen und Motorsportfreunde. Herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast. Mein Name ist Pierre Bolwitt, ich bin euer Host. Es gibt wieder eine Menge zu besprechen und dementsprechend ist auch der Rest der Formel Herz Crew wieder da. Der Mann für alles Technische, Matthias Münzel.
Hallo.
Ich wollte gerade Schweighöfer sagen, ich weiß nicht warum. Und Sie hört ja habt ihr aus dem Off schon gehört, der Mann für Pressemitteilung und Instagram-Posts, Lukas Bartsch.
Hallo.
Und Lukas hat mir hier in das Skript geschrieben, dass wir auch heute auch einen Podcast haben, eine Podcastin, nämlich WDR-Redakteurin und Motorsport-Enthusiastin Theresa Dahloff. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben am Anfang, als dieser Podcast angefangen hat, kurz darüber gesprochen, woher unsere Liebe für den Motorsport kommt. Und deswegen wollen wir das natürlich auch von dir wissen.
Sonntagnachmittage mit meinem Papa vorm Fernseher. Irgendwann ist so in meiner Erinnerung, dass wir immer irgendwie vorm Fernseher saßen. Es war immer Monza, komischerweise. Also jede Kindheitserinnerung, die ich an die Formel 1 habe, spielt entweder in Monaco oder in Monza. Und damit verbunden ist auch so ein bisschen der Geruch nach Waffeln, weil irgendwann nach dem Start meine Mama entnervt rausgegangen ist. Ja, das ist ja jetzt eh alles langweilig, hat Waffeln gebacken. Und dann gab es dann quasi direkt nach der Siegerehrung dann frisch gebackene Waffeln. Ein sehr warmes, familiäres Wohnzimmergefühl. Dann schlief das kurz ein bisschen ein, auch weil ich dann irgendwie kein Free-TV mehr hatte und man hat ja irgendwie keinen Fernseher, wenn man auszieht und zum Studieren weggeht und dann cool ist. Und kam dann wieder, als ich meinen Master gemacht habe und für meine Abschlussreportage auf eine 17-jährige junge Rennfahrerin traf. Ihr Name war Sophia Flörsch oder ist es immer noch. Und ich dann einen einstündigen Film über sie drehen konnte und da ist es dann wieder völlig entfacht.
Also bei uns war es Drive to Survive und das Spiel, was uns so ein bisschen wieder reingeholt hat. Diese Reportage, die ist, glaube ich, auch für alle abrufbar. Also die kann man sich, glaube ich, immer noch anschauen, oder?
Ein Teil davon. Also wir haben eine kurze 14-minütige Version gemacht für die Deutsche Welle. Kann man einfach eingeben, Deutsche Welle, Sophia Flörsch, Reporter, da kommt es. Ist ja leider nur die Kurzversion. Es ist sehr, sehr schwierig, mit Motorsportbildern ganze Reportagen zu verkaufen, vor allem, wenn einen niemand kennt. Wir haben sie nämlich begleitet in ihrer ersten Formel-3-Saison und die Storyline rückblickend betrachtet, schreibt sich von selbst. Junge, hoffnungsvolle Frau startet verspätet in die Saison. Es läuft immer besser. Der Saisonabschluss soll die Weltmeisterschaft in Macau sein. Und ich denke, die meisten Motorsport-Enthusiasten haben diese Bilder gesehen, wie sie mit 276,6 km/h in dieses Gerüst geknallt ist. Ja, wir hätten dabei sein können. Wir hätten die Bilder gedreht und gehabt oder hatten die Bilder gedreht und gehabt, die dann alle haben wollten. Aber wie das so ist, wenn man eine 21-jährige Studentin ist und niemand in dieser großen Motorsportwelt deinen Namen kennt, geht auch keiner ans Telefon, wenn du sagst, hallo. Ich hätte hier was zu verkaufen über eine Person, über die alle gerade sprechen. Ja, war auf jeden Fall äußerst spannend, diesen Film mit ihr zu drehen und sie dann halt auch nach diesem Unfall wieder zu treffen in Monza.
Also bevor wir jetzt gleich hier direkt in den Podcast reinstarten, will ich Matthias und Lukas noch die Gelegenheit geben, wenn noch irgendwas, was euch jetzt auf der Seele brennt, diese Reportage, dann stellt die Fragen jetzt, ansonsten geht's mit dem Podcast weiter.
Es ist ein hartes, du merkst, ein toughes Programm hier, gibt keine Zeit für ja. Touchline, die kommt, wird erst am Ende eingeräumt, ich habe hart dafür gekämpft. Nee, also ich habe die Geschichte ja schon von dir gehört, das war ja auch der Grund, warum ich dachte, Merch, die Theresa, können wir mal einladen in unseren Podcast. Ich finde das eine super spannende Geschichte und ja, ich wünsche, mein Einstieg in die Formel 1 wäre wieder so spannend gewesen, weil diese Abende oder diese Sonntage mit Vater und mit Opa bei mir in meinem Fall am Fliesentisch, original am Fliesentisch,
Nein.
Das gehört dazu. Waffeln gab es keine, dafür waren wir, glaube ich, nicht verträglich genug, diese 70 Runden, die wir da geguckt haben und ja. Aber das war genau meine Erinnerung. Das finde ich ganz lustig. Das deckt sich so. Bei mir ist es nicht Monza, bei mir sind es immer Jaguars gegen die Ferraris fahren irgendwie. Mein Bruder fand Jaguar so cool, glaube ich. Ja, und irgendwie, ich glaube, Mark Webber war auch immer dabei. Und die Schummis natürlich. Das habe ich noch so im Kopf. Und Montoya, alle gleichzeitig. Also alle Fahrer sind von 90 bis 2010 fuhren in diesem einen Sonntagswochenende meinetwegen auch in Monza immer zusammen. Aber stimmt, an Monaco erinnere ich mich auch. Und ich glaube, das ist einfach, weil das so im Kopf bleibt. Ne? Das ist so ein besonderer Track irgendwie. Ich glaube, andere habe ich gar nicht im Kopf. In meinem Kopf sind das immer grüne Wiesen und so ein paar Kurven halt.
Ja, und ein bisschen und dieses, Wald, ne?
Genau, und dieses alte Layout unten mit den mit diesen Fahrern so aufgereiht in so einer Reihe. Und dann kommt die nächste Reihe. Und die laufen unten so durchs Bild durch, irgendwie so dieses alte Layout, das habe ich noch im Kopf. Und ganz viel Zigarettenwerbung. Ganz, ganz viel Zigarettenwerbung. Oder Mika stand auf dem Flügel. Aber das war ja je nach Land quasi.
Deine Chance, Matthias.
Da kann ich nichts hinzufügen. Das ist auch wirklich genau so passiert. Also dieses sonntagliche Formel 1 gucken. Und ich war auch dann irgendwann raus, aber wir haben das ja alles schon erzählt, ne? Und dann sind wir hast du gerade gesagt, durch dieses Drive to Survive. Also gerade dadurch kommt man wieder rein. Das ist ja auch total bekloppt irgendwie.
Ja, und man muss auch den Leuten, Jungs und Mädels von Koch Media danken, weil ich habe gesagt, die beiden haben Formel 1 gespielt, habe gesagt, wenn die noch ein Presseexemplar für mich auch noch rausrücken, dann bin ich auch mit dabei. Und sie haben es schon getan.
Unsere guten Freunde bei Koch Media, ja. Die kann man mal grüßen, die PR-Agentur. Na, wirklich gute Freunde. Der Thomas zum Beispiel, immer gut.
Ja.
Gedächtnis. Thomas, wir wissen gar nicht, ob sie den wirklich. Doch, den gibt's, den haben wir einmal getroffen auf der Gamescom. Aber das ist ein anderes Leben. Ein anderer Podcast. Bringen wir uns mal zurück auf die Strecke, wie man so schön sagt.
Ich wollte gerade sagen, auf die Strecke, und das machen wir mit der Technik-Ecke von Matthias.
Matthias Schrauber-Ecke.
Weil das Spannende bei Matthias heute geht es nicht um die Teile, die am Auto sind oder welche Flügel, sondern um das, was ins Auto reinkommt.
Ja, genau. Und da hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, dass wir unbedingt mal über diese E-Fuels reden müssen, über die sonst alle reden. Und ich glaube, alle, die darüber reden, also nicht alle, die darüber reden, wissen überhaupt, was das ist. Und deswegen müssen wir da ja mal ein bisschen drüber quatschen. Ich kann euch drei ja mal fragen, was stellt ihr euch denn über E-Fuels vor oder habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt? Oh, Stille.
Das ist bezeichnet.
Nee, also ich fange mal an, mich zu blamieren, alles klar. Also ich tue mal so, als wüsste ich das jetzt und sag's nicht, damit die Suspension hier, dass die Suspension nicht kaputt ist. Aber ich glaube, E-Fuels sind etwas, mit dem man sein Auto quasi befüllt, damit das fährt.
Mhm, das ist schon sehr nah dran.
Lehn dich aus dem Fenster.
Ja. Ja, guck, aber dann. Nee, aber dann lag ich ja gar nicht so verkehrt. Weil da wird ja auch in der Politik und so drüber geredet, die Formel 1 will ab 2026 nur noch mit E-Fuels fahren und keiner weiß, was das ist. Und ich habe das erste, wenn man danach googelt, worauf man trifft, ist auf diese Seite e-fuels.de und da wird geworben mit einfach genial, CO2-neutral, die Lösung für den klimaneutralen Verkehr von morgen. Ja. Und dann kann man so ein bisschen weiterlesen, dass das dann doch wichtig ist, weil ab 2035 soll ja Europa keine Verbrenner mehr zulassen. Also keine Verbrennungsmotoren, wie sie jetzt mit Benzin und Diesel fahren. Und deswegen muss eine Alternative gefunden werden. Die haben wir ja eigentlich schon, das sind Elektroautos. Aber man möchte den Verbrenner ja dann doch nicht so sehr aufgeben. Und deswegen muss man sich irgendwas suchen, was ja ein bisschen anders verbrennt. Und da ist man auf diese E-Fuels gekommen. E-Fuels sind quasi synthetischer Kraftstoff. Und dieses E kommt daher, weil der mit Strom produziert wird. Wir brauchen nämlich Strom und zwei Grundstoffe, die wir überall finden, und zwar Wasser. Okay, finden wir noch, genau, das muss man direkt schon dabei sagen, ist schon direkt Kritik, genau.
Wir dürfen ja nichts mehr haben, wir haben ja nichts mehr.
Ja.
Jetzt bleibt uns mehr.
Kein Winnetou, kein Wasser.
Ja.
Also Wasser und CO2. Und weil wir ja alle wissen, dass Kraftstoffe eigentlich nur eine Kohlenwasserstoffmischung sind.
Na klar.
Ja, natürlich wissen wir das.
Ja, sicher.
Deswegen können wir aus Wasser, können wir den Wasserstoff rausfischen aus CO2, also diesen Kohlenstoff, was die gewöhnlichen Autos jetzt in die Atmosphäre blasen, nehmen wir den Kohlenstoff. Übrig bleibt Sauerstoff pur. Wir mischen dann also Wasserstoff mit Kohlenstoff und haben dann Kohlenwasserstoff und diesen synthetischen Kraftstoff. Das kommt ihr doch mit.
Nee, und Kopfschmerzen hätte ich jetzt noch gesagt.
Aber ja, Kopfschmerzen sind noch dazu. Ich habe extra Worte wie Elektrolyse und so jetzt nicht genannt.
Kein Problem, ich hatte Chemie bis zum Abi. Also ich bin noch da.
Oh, das ist gut, das ist gut.
Ich habe abgewählt, deswegen ich bin Chemie wirklich sehr untalentiert. Ich glaube sogar, das ist das, worin ich am schlechtesten bin.
Ja.
Das würde was heißen.
Wichtig ist bei der ganzen Mischung, dass der Strom, den man für diese Trennung braucht, aus grünem Strom kommt. Also, keine Ahnung, Wasser- oder Windenergie, damit das dann natürlich CO2-neutral bleibt. Weil wenn wir das dann irgendwie mit aus Gaskraft oder sowas betreiben, ergibt das natürlich wieder überhaupt keinen Sinn. Ne? Weil es ist tatsächlich ein Kraftstoff, der dann verbrannt wird, das hatte Lukas ja quasi gesagt, man kippt den irgendwo rein, das ist wie klassisches Benzin, man kann auch eine Dieselmischung machen, man kann sogar Kerosin daraus herstellen, das ist alles möglich, aber beim Verbrennen wird wieder CO2 abgegeben. Das heißt, wir binden nicht das CO2, sondern wir, wie soll ich das sagen, wir leihen uns das aus der Atmosphäre und geben es dann wieder zurück. Es ist wirklich klimaneutral, also plus minus null, darauf möchte man kommen. Das Problem ist aber, dass zusätzlich viel mehr Kohlenmonoxid entsteht als bei normalen Kraftstoffen und Ammoniak freigesetzt wird, was in der Luft dann wieder zu Feinstoff wird. Also eigentlich haben wir eine bisschen schlechtere Umweltbilanz, wobei man sagen muss, man ist bei den E-Fuels, die werden derzeit ja noch nicht verbannt. Das ist wirklich noch Zukunftsmusik. Ich bin mal auch gespannt, ob das mit 2026 klappt. Werden bisher nicht genutzt eigentlich und es gibt keine Langzeitstudien, da wird man bestimmt noch irgendeine Mischung finden, die dann ein bisschen besser für die Umwelt ist. Ein weiteres Problem ist aber, dass die Herstellung eine Menge Strom kostet, wirklich verdammt viel Strom. Es gibt einen Umweltverband, der das mal ausgerechnet hat und der meinte, dass man 40% mehr grüne Energie produzieren müsste als jetzt, nur um den Bedarf an E-Fuels voraussichtlich im Jahr 2030 decken zu können. Das finde ich schon sehr interessant. Also 40% mehr Strom. Und eigentlich wollen wir ja auch die ganzen Kohle- und Gaskraftwerke ersetzen. Deswegen, also da bin ich mal echt gespannt. Da brauchen wir sehr viel grüne Energie. Und dann muss man ja auch sagen, also wenn wir jetzt diese Fuels als Energieträger, diese E-Fuels als Energieträger sehen, wir pumpen Strom irgendwo rein und wollen diese Energie, die wir dort haben, speichern in quasi Benzin, sage ich jetzt mal, in E-Fuel. Dafür sind die aber sehr ineffizient. Die haben einen Wirkungsgrad von gerade mal 15%. Das heißt, Energie wird wieder zu Bewegungsenergie dann natürlich, die wir dann im Auto haben. 15%. Und ein E-Auto, was meint ihr, was hat das an Wirkungsgrad? Akkuladen und einfach losfahren?
Wie wird das jetzt nochmal berechnet?
Also, du gibst Energie rein und kriegst dann die Bewegungsenergie wieder raus.
Okay, also wie viel reingegeben muss, um dass Energie wieder rauskommt? Ja. Und dass diese... Bitte hört alle jetzt weg, alle Motorsport- und Autoenthusiasten. Sind das diese Kilowattstunden?
Ja, genau, bei E-Autos wäre das ja.
Okay, Kilowattstunden. Ja, da bin ich wieder im Thema. Pro was denn? Also,
Prozent, einfach. wie viel bleibt denn übrig?
Von was?
Also, Lukas, das war jetzt ein bisschen schwierig. Ich sag mal 65%.
Das ist schon gut.
Ich sag 70.
Ja.
Theresa 65 gesagt.
Also wenn wir jetzt dran denken, Formel-1-Autos haben jetzt so zwischen 40% und 50% schon mit normalem Benzin. Das ist aber wirklich ein Wirkungsgrad, den normale Straßenautos nicht erreichen. Das ist einfach, weil diese Motoren so effizient sind und so auch mit diesen MGUH und MGOK ganz gut umgehen. Und E-Fuel, wie gesagt, hätte 15%. Bei der Formel 1 müssen wir dann natürlich mit viel, viel mehr rechnen, weil natürlich, die schaffen das wieder, die Superingenieure da. Aber E-Autos haben so schon in ihrer Form, wie sie jetzt rumfahren, 80%. Das heißt, um das mal ein bisschen bildlicher zu machen, mit dem Strom, den wir für E-Fuel verbrauchen und dann 100 Kilometer fahren können, also das sind dann irgendwie so 8 Liter E-Fuel, können wir aber mit dem E-Auto 700 Kilometer fahren, also 7-mal mehr. Und das ist ja wirklich extrem ineffizient. Und das heißt, dass da so viel Strom reinfließen muss, dass dieses E-Fuel nachher so teuer wird, dass es sich überhaupt nicht rechnet, E-Fuels zu tanken, sondern dass man sich dann einfach wahrscheinlich ein E-Auto kauft. Es gibt also in diesen Autoverbänden gibt es deswegen auch zwei Lager. Die einen, die sagen, ist viel zu ineffizient, VW zum Beispiel, wir gehen jetzt direkt komplett auf E-Auto, aber im VW-Konzern, und jetzt wird es nämlich interessant für die Formel 1 wieder, ist ein Unterkonzern, der voll auf E-Fuels setzt. Und der fängt mit P an und hört mit Orsche auf. Das ist nämlich das Interessante daran. Und vielleicht ist das ja auch, da haben wir wieder so einen kleinen Grund, warum die überhaupt in die Formel 1 wollen, warum dieser Motor vielleicht sehr interessant für die ist, weil das dann einfach ein gut finanzierter Testlauf ist für hocheffiziente E-Fuel-Motoren. Und da ist man auch ein bisschen im Streit dann, Porsche und VW, weil ist ja der Motorkonzern. Das ist echt interessant, lohnt sich da ein bisschen reinzulesen. Ich lasse das hier aber alles mal ein bisschen weg. Über Porsche werden wir noch lang genug reden.
Müssen. Ja,
müssen, ja, genau. Und sonst war es das erstmal zum E-Fuel. Also höchst ineffizient, ist zwar klimaneutral, wenn man es richtig macht mit grünem Strom, könnte der Formel 1. Also da finde ich, ist es ganz gut aufgehoben, weil wir haben noch diese knackig soundigen Verbrennermotoren, ne, mit Auspuff und allem drum und dran. Und ja, okay, wenn man dann nachher klimaneutral ist und nicht mehr CO2 reinpumpt in der Atmosphäre, als man vorher rausnimmt, dann würde ich sagen, könnte das okay sein für den kleinen Wochenendzeitvertreib, den wir ja vorhin so schön beschrieben haben.
Ja, also es ist noch sehr viel Zukunftsmusik in dem Bereich. Matthias hat uns da wirklich gut auf Track gebracht. Wir haben drüber gesprochen, weil irgendwann am Sonntag während der Übertragung droppte Ralf Schumacher mal ganz kurz was zu dem Thema E-Fuels und dass die, glaube ich, in der F2 und F3 getestet werden sollen. Ist auch direkt wieder drüber weggekommen und deswegen sind wir drauf gekommen. Matthias hat das Ganze ein bisschen ausführlicher gemacht und hat uns auf jeden Fall das ganz gut erklärt, auch wenn wir nicht ganz so auf Track sind beim Thema Chemie, wie Theresa es anscheinend ist. Haben wir es trotzdem verstanden? Lukas nickt.
Ja, aber das ist gut, weil dann heißt es, dass wir gute Gäste und Gästinnen Auswahl treffen. Die müssen ja irgendwie schlauer als wir sein und im Endeffekt ist das ja damit dann erreicht. Ich habe, glaube ich, Inselwissen, was so Autos angeht. So Formel 1 Autos, yo, voll dabei. Sobald es in den Straßenverkehr geht, keine Ahnung mehr.
Ja. Da ist der Lappen weg.
Da ist der Lappen weg, genau. Das ist wie mit Max Verstappen hier. Erstes Rennen fahren, bevor man einen Führerschein hat.
Also ich bin in meinem Leben schon öfter mit meinen Autos liegen geblieben und die Reaktion war immer dieselbe. Ich habe immer zuerst meinen Vater angerufen, bevor ich einen ADAC angerufen habe. Also völlig egal, was gewesen ist. Erstmal das Problem beschreiben und dann gucken, ob man es so lösen kann.
Werde ich jetzt gleich verarscht werden, Vater? Ja, wirst du. Du sowieso, Luke.
Außer einmal, als mir in Bielefeld auf der Sudbrackstraße einfach der Auspuff abgefallen ist, da war das Problem relativ klar.
Das war die Sudbrackstraße in dem Fall, das Problem.
Ja. Gut, also wir haben das
in der Nähe vielleicht.
Wir haben jetzt auf jeden Fall das Technische abgehakt und wollen jetzt gleich so ein bisschen uns mal in Richtung Diskussion und auch lustige Sachen bewegen. Aber bevor wir in den Tempel der Ungnade von Lukas üble Nachrede kommen, habe ich mir, wie auch schon vor ein paar anderen Folgen, bei den Kollegen und Kolleginnen von WF1 Official die Kategorie Hot Takes geklaut. Und habe ein paar schöne Sachen aufgeschrieben und ich habe drei Stück und das heißt quasi, ich habe für jeden von euch einen und ich würde mit Theresa anfangen. Und die große Frage ist, gewinnt Lewis Hamilton dieses Jahr noch ein Formel 1 Rennen?
Ja, da bin ich fest von überzeugt.
Also die große Frage ist, warum bringe ich das Thema auf? Es hat einen bestimmten Hintergrund, warum ich das Thema aufbringe, was Lewis Hamilton betrifft.
Du meinst, das war geheimnisvoll.
Du meinst diese große, ich glaube, ich weiß gerade nicht genau, wie hoch sie liegt, diese Linie, Jubiläumslinie von den Rennsiegen, die nie ein Fahrer überschritten hat, wo ich jetzt gerade mich outen muss. Oder war es die Sieg oder die, wie viele Rennen man gefahren hat, Grenze?
Weder noch. Lewis Hamilton hat es bisher geschafft, in jeder seiner Formel-1-Saisons, die er gefahren ist, ein Rennen zu gewinnen.
Jo, stimmt.
Und Lewis Hamilton fährt seit 2007 in der Formel 1. Das ist schon was, genau. Also es ist was absolut Beeindruckendes, gerade das zu erreicht zu haben. Und dementsprechend wäre es doch schade, wenn genau diese Sache reißen würde. Aber du hast ja nicht mit der Wimper gezögert. Du bist da fest von überzeugt, dass Red Bull noch mal versagt, ob Ferrari dies ja noch was in den Sand setzt. Die Frage stellen wir uns gar nicht mehr.
Also da muss es eigentlich nur, wie schnell es geht, hat man so oft gesehen in der vergangenen Saison. Ich meine, wer hätte dann irgendwie letztes Jahr ein Monster-Doppelpodium von McLaren irgendwie erwartet. Es muss nur irgendein Stroll Latifi-Moment bei irgendeinem Start geben, wo die, weiß nicht, sich ordentlich die Karre ineinander fahren, rüberfliegende Trümmerteile, es kommt irgendwas in eine Bremse, irgendein technischer Defekt oder so. Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass auch mal die Top-Fahrer ausfallen und Mercedes hat sich so krass rangerobbt in den letzten Rennen. Ich meine, Monza werden jetzt wahrscheinlich irgendwie kein Land sehen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass auf den etwas langsameren Tracks die auf jeden Fall was holen. Und wenn, wer, wenn nicht Hamilton?
Ja. Wir haben ja auch noch Singapur, Japan, USA, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Und Brasilien und Singapur sehe ich da vielleicht sogar zwei Tracks, wo es ganz gut möglich sein könnte.
Monza wird es auf jeden Fall nicht, weil es gerade frisch raus. Hatte ich ja auch angekündigt letzte Woche. Ich würde froh, wenn so eine Klatsch- und Tratsch-News dann auch tatsächlich zu Ende gedacht wird in der echten Welt, sag ich mal. Lewis Hamilton wird am Ende des Grids starten, weil er einen neuen Motor braucht. Der ist nämlich kaputt gegangen beim Unfall in Spa. Das hatten wir ja schon angekündigt. Oh, das Gesicht von Theresa, sehr gut. Sehr überrascht. aber ja, das ist hier gerade vermeldet worden von dem Twitter-Account Fastest Pitstop. Auch immer so ein bisschen Hit or Miss mit den Twitter-Accounten, aber der hat, glaube ich, mit dem relativ recht, was er da schreibt. Das war schon sehr klar eigentlich, dass dieser schöne Rocket League-Move da nicht so ganz gut für die Karre war. Also ja, das hat sich bestätigt.
Ich habe auch schon gemerkt, es gab relativ viel Zustimmung für diesen Take. Matthias, ich habe den nächsten und ich weiß mal gucken, vielleicht gibt es da ein bisschen mehr Diskussionspotenzial. George Russell wird noch Dritter in der Drivers' Championship.
Oh. Da muss ich mal, das ist ja schwierig. Ja, also das heißt, er müsste an Leclerc und Perez vorbei? Oder
wer nee, ist an Sainz und Perez.
An Sainz
und Perez. Ja, stimmt, Leclerc ist davor, der ist aber ganz knapp davor, ne? Der
hat deswegen, ich mache das mal gerade, ich habe das hier natürlich auch.
Perez Russell haben 201, glaube ich.
Also George Russell hat 188 Punkte, ist aktuell Vierter.
Ah, echt?
Sergio Perez hat 201 Punkte. Der ist auf Platz 3.
Ja, und Leclerc auch 201. Also eigentlich ist er auch gefährdet.
So war es, so rum. Okay.
Ja. Och, ist gut möglich. Also ich kann es mir vorstellen, gerade wenn Ferrari noch, also wenn sie noch mal einen Boxenstopp machen, kann das mal ganz schnell passieren.
Wir müssen bei Ferrari auch mit den Konjunktiven. Also.
Ja.
Also einfach aufhören mit Ferrari, das wäre, glaube ich, der beste Weg jetzt. Man muss sagen, George Russell, Platz 2 bis 5, wenn er ans Ziel gekommen ist, jedes Mal.
Ja, und diese Konstanz ist ganz gut für Platz 3 nachher, denke ich. Also es ist nicht unmöglich, das könnte ich mir gut vorstellen.
Darf ich auch einen kurzen Hot-Tag raushauen, der hat was mit Mercedes zu tun? Oder kommt der nächste auch über Mercedes, Pierre?
Der hat nicht direkt was mit Mercedes zu tun.
Okay, ich hau mal raus. Mercedes hat das beste Fahrerduo. Einfach mal vom Skill her, einfach mal rausgehauen.
Ich glaube, dem kann man nicht widersprechen.
Ja, weil in jedem Top-Team ist immer einer, der von einem anderen so ein bisschen ausgestochen wird. Man kann jetzt sagen, gut, bei Perez, was soll er machen, wenn da so ein generational Supertalent vorbeikommt? Keine Ahnung.
Ja, weil Sergio Perez sitzt de facto immer noch im selben Auto.
Ja, das würde ich bezweifeln. Also da muss ich dann doch hier mit der Technik
kommen. Einen neuen Boden. Perez hat, Herr Lehrer, Herr Münze. Herr Münze.
Eins am anderen.
Herr Münze.
Genau, weil Verstappen hat dann doch wohl diesen neuen Unterboden zuerst bekommen und der hat dem Auto ja nicht geschadet, wie man das ja in Spa gesehen hat. Also ist nicht genau das gleiche Auto, das müssen wir sagen.
Spannend ist auch, dass alle drei Personen sofort Protest angemeldet haben. Ich das gesagt habe, auch Theresa, die es auch gesagt hat, die fahren nicht im selben Auto, sagst du.
Ja.
Pia, deswegen bist du der Host, Trio.
Es ist halt offensichtlich auf Verstappen ausgelegt, dieses Auto. Perez hat am Anfang der Saison, war er noch halbwegs vergleichbar und ist dann völlig abgefallen. Ja, auch, weil er teilweise richtig beschissenes Qualifying hingelegt hat, aber seine Leistungskurve zeigt er von Saisonbeginn an nach unten. Also der war mal deutlich näher dran am Verstappen, was ich jetzt nicht glaube, dass es nur an seinem fahrerischen Können liegt.
Gut, dann machen wir jetzt noch den letzten Hot-Take. Und da hat Theresa da eben schon ein bisschen drauf hingearbeitet, mit Sachen, wilden Sachen, die passieren können. Lukas, wird jemand dieses Jahr noch ein Rennen gewinnen, der nicht aus den Top 3 Konstrukteuren kommt?
Ja, man also, muss ja fragen, wird jemand außer Red Bull und vielleicht Carlos Sainz noch ein Rennen gewinnen? Ehrlich gesagt, glaube ich sehr schwer daran, weil die Top 6 ziemlich festgefahren ist, fast das richtige Wort. Ne? Wenn es normal läuft, gewinnt Verstappen das Rennen. Wenn Verstappen ausfällt, haben die Ferraris eine Chance oder Perez steht halt sein Mann. Und wenn, ich sag mal, die müssen ja noch nicht mal was richtig falsch machen, auch wenn sie es tun, meistens die Ferraris, dann ist Mercedes halt da. Und mit diesem George Russell, der halt einfach seinen Stiefel so brutal runterfällt, dem völlig egal ist, dass er mit Lewis Hamilton zusammen wird, haben wir in Sandford gesehen, der pittet dann für die Roten. Das finde ich so gut einfach, das finde ich so geil, dass er einfach sagt, ja, siebenfacher Weltmeister, fuck you, ich gehe halt in die Box rein, ne? Ich benutze dich quasi als Buffer so. Natürlich war Hamilton mega sauer. Absolut Verständnis, ja, das ist richtig sassy. Sassy George. finde ich richtig gut. Also ich finde, bei George Russell muss ich echt mal auch sagen, den mögen irgendwie viele nicht. Aber ich finde diesen ganzen Grind, den er fährt, von den topless Pictures auf Instagram, über die wir hier noch gar nicht so oft geredet haben.
Ich liebe ja den Account, der ihm wieder T-Shirts anzieht. Kennt ihr den?
Genau. Das gibt's dann auch. Er ist irgendwie ein sympathischer Typ und man kann den Leuten auch auf der Rennstrecke nie zum Vorwurf machen, dass die da irgendwie Quatsch labern. Also das, was Fernando Alonso da gesagt hat, habe ich ja auch gesagt. Sprich mich mal doof bei einem Kreisligaspiel in Minute 15 an. Da kriegst du auch keine vernünftige Antwort. Und ich finde, der hat alles irgendwie dabei, um so ein wirklich lang etablierter und auch vielleicht sogar weltmeisteriger Fahrer zu werden. Und mal endlich einer, der auch mal ein bisschen Mist macht, ein bisschen Mist erzählt. Ich bin da voll da.
Aber wer findet denn Russell unsympathisch und warum?
Red Bull-Fans. Ja. Ich kann auch wieder, wir müssen da gleich nochmal drüber reden, über Red Bull und Mercedes-Fans. Das ist immer das Gleiche auch. Also das nervt mich tierisch. Und wissen, würde ich jetzt schon losschießen. Aber ja, das sind die sagen.
Darf jemand außerhalb der Top 6 Fahrer gewinnt, dann doch Nico Hülkenberg, oder?
Was denn?
Irgendwie in irgendwas.
Was? Im Aston Martin?
Da wurde eingesetzt wird.
Also, wenn wir außerhalb der Top 6 denken, wer könnte ein Rennen gewinnen, ist es nur eine Person, die ich das zutraue, und das ist Fernando Alonso. Klar. Der wäre, also wenn da wirklich ganz wilde Sachen passieren am Start, also wie gesagt, letztes Jahr war es auch, da dachte man auch, alles ist Tutti, und dann fährt Valtteri Bottas halt geradeaus in Ungarn durch die erste Kurve und alles geht den Bach runter. Ja. Gut, Lewis Hamilton fährt dann noch in die Box, weil er irgendein Schild nicht gesehen hat, aber trotzdem.
Der fuhr als einziger an den Start, so war das doch.
Das war so großartig, dieses Rennen hat für immer einen Platz in meinem Herzen.
Ja, das war, wir sind auch völlig kaputt gegangen. Wir haben ja immer so einen WhatsApp-Chat, der während des Rennens mitläuft. Da muss ich mich immer entscheiden, gucke ich jetzt das Rennen oder bin ich der Erste, der den Gag macht, der jetzt an der Stelle gemacht werden muss. Beides meistens. Aber wir sind da auch völlig ausgeflippt. Also das war wirklich das. Da waren wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen auf Verstappen-Seite, weil man wünscht ja irgendwie schon so dem Newcomer immer ein bisschen mehr, dass er es gewinnt, wenn man jetzt nicht voll investiert ist. Und das war so eins von diesen Rennen in der Reihe, wo alles sehr gut lief. Und dann kam zuerst Ungarn, dann so Silverstone und dann ging das so richtig ab. Oder wie war es? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war da schon so die Stimmung so, boah, da Mercedes versucht alles. Um sie raus, was Quatsch ist. Werden wir später auch nochmal drauf eingehen, aber ja, geil einfach. Ich bin ja Feuer und Flamme.
Jetzt hat Lukas schon das zweite Mal gesagt, da werden wir später drauf eingehen und deswegen, um ein Bildern zu reden, wir lassen Lukas jetzt von der Leine.
Ja, schade mit den Hufen.
Klatsch und Tratsch mit Bartsch.
Ja, ich schare mit den Hufen und damit ein fröhliches Hü-Hott in die Runde. Ich habe so viele News, es ist unglaublich. Wir könnten eigentlich nach Tag gehen mittlerweile. Und das so aufrollen. Aber ich finde, wir packen mal das Wichtigste an den Anfang. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir hier bei Klatsch und Tratsch mit Bartsch schon immer gegen Mobbing waren. Ja, finden wir immer kacke. Jede Art von Ausgrenzung finden wir scheiße. Und deswegen müssen wir mal kurz über Hanna Schmitz reden. Liebes Publikum, ihr drei, wer ist nochmal Hanna Schmitz?
Glaube ich, das Mastermind in der Red Bull-Strategie-Zentrale.
Genau, das ist die absolute Queen of F1 aktuell. Die ownt links und rechts alles mit ihren Strategien. Und auch in Sanford hat sie es wieder genau richtig eingeschätzt. Es kommt eine Situation, die eine Chance gibt und die wird sofort genutzt. Da kennt die Frau absolut nichts. Natürlich zieht das den Neid der Gegenseite an. Und ausnahmsweise war ja Mercedes mal wieder im Rennen mit drin. Tatsächlich hätte sogar gewinnen können, sagen sie selbst. Wobei Toto ja auch schon sagt, er überlegt nicht über Dinge in der Vergangenheit. Ganz sicher, Toto tust du das nicht.
Hast du nee. Nicht gemacht. Hat er nicht kurz vorher noch ein Interview gegeben, dass er öfter an Abu Dhabi denkt noch? Das ja. ist, oh, der Junge, ne? Ja,
er denkt da nicht dran. Er ist ja. cool. Würde ihm nie, Toto Wolff nicht. Ja, und dann prasselte auf die Frau Hanna Schmitz, die das wahrscheinlich weder mitbekommen hat, noch deutlich interessiert hat, prasselte ein riesiger Shitstorm aus der Ecke von Team LH ein. Natürlich muss man dazu sagen, Lewis Hamilton ist ein Top-Mensch, ein Top-Rennfahrer und auch ein super Aktivist für viele Dinge. Der würde sowas niemals wollen, hat er dann auch gesagt. Aber es kam dann trotzdem, wie es kommt. Fans haben so ein bisschen das eigene Heft in die Hand genommen und haben halt angefangen, aus dieser Tsunoda-Geschichte eine große Conspiracy zu stricken. Was war passiert? Ihr habt es gesehen, wenn ihr beim Rennen aufgepasst habt. Tsunoda musste stehen bleiben, dachte, er hätte einen Platten. Hat er aber nicht, fuhr in die Box, hatte dann aber seine Seatbelts schon gelöst, seinen Gurt schon gelöst. Dann haben die Red Bull-Mechaniker in ihm das wieder gefixt, weil du darfst nicht mit lockeren Seatbelts in so eine Höllenmaschine eigentlich steigen. Dann gab's das Go, sie fuhren raus, am Ende der Boxeneinfahrt, Ausfahrt, wie auch immer, wurde entdeckt, ach Mist, das Differential ist irgendwie im Arsch oder so. Stopp bitte nicht in der Pit drin, weil dann gibt es eine rote Flagge, glaube ich, und alle müssen in die Box, glaube ich, rein. Irgendwas, da wird die Pitlane geschlossen, so war's. Und das konnten sie sich nicht erlauben, weil du damit das Schwesterteam ziemlich, ja, gelackmeiert hättest. Er bleibt auf der Strecke stehen und damit ist der Tatbestand des Betrugs für viele Mercedes-Fans absolut erfüllt. Und ich möchte einfach mal eine Nachricht vorlesen. Es ist nur eine. Es gab Zehntausende von diesen Nachrichten. Das ist ein Twitter-Live-Tweet. Ich lasse natürlich den Namen weg. Aber folgendes, böse Worte, Content-Warnung, sage ich jetzt einfach mal. Aber wir werden es vielleicht überleben. I don't care that she's a woman in motorsports. She's a snake bitch who cheats with RB's baby team. It's like celebrating Thatcher. A cheating snake is a cheating snake. Und dazu ein Bild von Miss Hannah Spitz. So.
Boah, da kommt mir ja so die Kotze hoch, ne? Entschuldigung.
Ja, das kommt hier richtigerweise mir auch. Und ich glaube, so ging es ganz, ganz vielen. Es wurde, dieser Tweet wurde so ein bisschen stellvertretend genommen für alle Tweets, die in diesem Sinn geschrieben waren, und daran hat sich dann eine gute Seite der Formel 1 aufgetan, nämlich zum Beispiel Engine Mode und Brake mit 3R, das sind so Ex-F1-Ingenieure, die das dann sofort aufgezeigt haben, gesagt haben, bitte, ihr spinnt völlig, wenn ihr glaubt, dass da irgendwelche Kommunikationen zwischen Red Bull und irgendwie Alpha Tauri während des Rennens gibt, let alone während so einer kurzen Phase, und da, zu denken, dass das nicht rauskommen würde, ist absurd. Wenn wir wissen, was zum Beispiel bei Crashgate passiert ist und so, was offensichtlicher war, aber na gut. Ja, und das steht da stellvertretend für. Und es gab dann eine Reihe an Statements, also es hat sich Lewis Hamilton natürlich positioniert. Die inoffizielle Fanseite Team LH hat sich auch positioniert, hat aber alles nur schlimmer gemacht, musste sich dann nochmal entschuldigen. Es war so ein richtig schöner Twitter-Shitstorm, wäre es nicht so ein absolut bekloppter Hintergrund gewesen, völlig ungerechtfertigt. Und da muss man sagen, auch da wieder, wir haben ja hier schon eine Methode rausgearbeitet in diesem Podcast, wie gehen wir mit so dummen Hasskommentaren um, wie gehen wir mit Rassismus um. Es fängt im Freundeskreis an, wenn euer Vater, euer Opa, eure Geschwister, eure Freunde, Freundinnen so einen Quatsch erzählen, eure Mutter oder Tanten, Onkels, dann sagt denen, dass die blöd sind, dass sie spinnen. Und dass es eigentlich alles ganz anders ist und somit macht ihr einen kleinen Unterschied in dieser Welt. Und damit gehen wir ins nächste Thema.
Wirklich, ich will gerade noch mal auf eine Sache eingehen, nämlich auf den Satz, der diesen Tweet einleitet. Das ist der furchtbarste Satz diesem ganzen Ding. Ja. Ihr seht gerade leider nicht die Gesichter, die Theresa macht, aber
deswegen, also she's a woman in motorsports.
Ja. Boah, wirklich, also da ist wirklich, da kommt mir die Kotze hoch, wirklich das Allernetteste, was ich zu sagen habe.
Ja. Also Frauen im Motorsport toleriere ich ja, ne? Aber wenn die anfangen, ja,
hier. Aber sobald die Klamotten anhaben und nicht mehr hier diesen Pinörik in der Hand haben, da. Ja. Da habe ich so richtig so diesen Bild-Zeitungsleser, Opa, so jetzt nehmen sie uns auch noch Winnetou und die Grit-Girls. So. Boah, wirklich.
Grit-Girls, ja.
Die Grit-Girls, richtig, richtig scheiße ausgesprochen ist die Betonung dahinter.
Sehr gut, sehr gut. Ja, es ist genau das. Also, es ist, ich finde persönlich als Anglistik-Student, um mal kurz ein bisschen hier nochmal persönlich auch zu erzählen, der Vergleich mit Thatcher ist absolut, ich will es gar nicht sagen, es ist einfach verrückt, wie man auf sowas kommt. A cheating snake is a cheating snake, als wäre es das wiederholte Mal. Das steckt ja noch dahinter. Bis heute heulen, muss man sagen, Mercedes-Fans noch rum, was da in Abu Dhabi passiert ist. Natürlich war das bitter, aber dazu behaupten, das wäre irgendwie gerickt, also wer denn, wie denn?
Ja. Ja, also, ich glaube, viel schlimmere ist ja, was man daraus interpretieren kann. Der Tweet interpretiert halt daraus, Margaret Thatcher ist eine Frau, die Macht gehabt hat, deswegen ist sie ein Cheating Snake und deswegen ist sie das genauso. Und das ist eigentlich, also da ist so viel oberflächlich in diesem Tweet falsch und so viel, wenn man noch tiefer reingeht, eigentlich noch schlimmer. Und ich habe die Reaktion von Theresa gesehen, wollte deswegen nochmal aufgreifen.
Ja,
die
ist ganz
richtig. Ein bisschen so, als würdest du Mattia Binotto mit Helmut Kohl vergleichen, oder? Also so irgendwie Schnuff zu lange irgendwie da, irgendwann ist einem alles so ein bisschen egal, so. Man weiß nicht so richtig, wann es mal Zeit wäre zu gehen, und so richtig mit Innovation hat er es jetzt auch nicht gehabt, so. Aber das liegt ja schon mal wesentlich näher als dieser Vergleich. Also sowas, dämlich, Entschuldigung.
Ja, da können wir noch lange, glaube ich, Vergleiche machen, die irgendwie ähnlich wäre. Ich weiß nicht, lassen wir es. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, es gab eine schöne, das ist ja das Schöne am Internet, für jeden Shitstorm gibt es auch einen Sturm der Liebe und Entrüstung für den Shitstorm und den gab es in diesem Fall auch. Zum Beispiel Females in Motorsport haben, was irgendwie so als deutsche Person ein bisschen komisch klingt, so weibliche als im Motorsport, man würde einfach sagen Frauen, aber vielleicht wollen sie ein bisschen noch inklusiver sein, egal. Females in Motorsport celebrate women who work in the industry regardless of team or championship. The language and comments directed at Hannah Schmitz, Red Bulls Head of Strategy, are unacceptable and do not represent the principles we believe in. Also da wurde noch ganz viel, das war jetzt mal stellvertretend dafür da gesagt, und ich glaube, Frau Schmitz hat das gut überstanden, würde ich sagen, war jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie das erleben musste, das macht es aber nicht besser. So, wir wollen zu dem Thema der Woche eigentlich kommen. Unglaublich, wir hatten es ja eigentlich gesagt, Porsche und Red Bull ist jetzt wirklich vom Tisch. Also offiziell, ich kann es nicht fassen. Es ist wirklich unglaublich. 50-50 war ja eigentlich die Regelung. Wir haben das über Monate hier verfolgt. Von den Gerüchten bis zur Bekanntmachung. Wir haben uns den Vertrag angeguckt. Jetzt ist die Sache einfach vom Tisch, weil Herr Marco es so ausdrückt, dass das zu viel ist, was die wollen. Zu viel Einfluss. Ich kann nicht mehr.
Ich habe im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, es geht nicht ums Geld, es geht um den Fame. Und ich glaube, Red Bull möchte von dem Fame nichts abgeben.
Ja, und Porsche auch nicht.
Ja, die Großen unter sich. Ich glaube, ja, wir haben schon viel dazu gesagt, aber ich wollte es nochmal hier reinbringen. Es ist jetzt wirklich, es ist vorbei. Sie haben noch bis Mitte Oktober Zeit, aber ich glaube, das wirkt sehr aussichtslos gerade, was das angeht, wenn man sehr festgefahren ist. Naja.
Ja, sie können sich ja noch als Motorenhersteller irgendwie bewerben und die anbieten. Da müssen sie halt nur ein Abnehmerteam finden, ne? Also es ist ja alles noch möglich. Oder?
Also wenn du erst so mit so richtig Cojones da reingehst und sagst, wir nehmen unser jetzige Weltmeisterteam und machen da pflasternah Porsche drauf und dann wärst du dann halt irgendwie so ein Motorenhersteller für Haas. Das ist halt schon eher unsexy. Also wenn du halt vorher da richtig mit dicken Eiern reinmarschiert bist. Also
die große Frage ist ja auch, was das für Red Bull bedeutet. Und ihr könnt mich dann gerne rezitieren, wenn wir dann die große PK in Suzuka bekommen und Red Bull die Verlängerung der Partnerschaft mit Honda bekannt gibt.
Ja. Das sieht ganz gut aus. Also gerade diese einfacheren Motoren, wir hatten auch schon drüber gesprochen, da könnte es sein, wirklich, dass Honda wieder reingeht und da ein bisschen mehr investiert, weil es dann auch nicht mehr so teuer ist, so einen Motor da zu bauen. Also kann ich mir ganz gut vorstellen.
Auf jeden Fall. Was wir uns auch gut vorstellen können, ist Oscar Piastri in Orange, denn das ist ja jetzt mittlerweile auch durch. Das Thema jetzt.
Es gibt auch schon Fotos, da muss man sich gar nicht so vorstellen, oder?
Es gibt alles. Aber jetzt wird dreckige Wäsche gewaschen im Nachgang natürlich.
Ja.
Ottmar Schaffnauer war auf einem kleinen beleidigte Leberwurst-Trip, würde ich jetzt mal sagen. Der war auf jeden Fall ziemlich pisst, dass das nicht in die Richtung von Alpine gegangen ist. Er war ja, glaube ich, die einzige Person, die daran noch wahrscheinlich geglaubt hat. Und die Anwälte, die er teuer bezahlen musste, nämlich $500.000, hatten wir, glaube ich, auch berichtet, hat das Ganze gekostet an Kosten, die sie noch übernehmen mussten von McLaren, weil sie ja den Prozess gewonnen haben nach der Rechtsprechung, die da genommen wurde. Ich weiß gar nicht, wo die das besprochen haben.
Also es ist eigentlich immer so, dass die Partei, die den Prozess verliert, die Anwaltskosten der gegenüberliegenden Seite auf. Also ich habe kein Jura studiert, aber
ich habe jetzt an Fans gedacht aus aus Ländern, die nicht in der EU sind, so Schweiz oder Großbritannien. Wer weiß, wie da Recht gesprochen wird. Irgendwie in Kanada, was die nicht mit Recht haben. Deswegen mal vorsichtig so formuliert. Aber nach unserem Recht wird es klappen. Aber Mark Webber ist richtig mit dabei. Der ist ja der Manager von Oscar Piastri. Ne? Die sind ja so ein bisschen die Ozeanien-Connection da. Und der hat gesagt, und das finde ich sehr interessant und diskutabel, dass Alpine, nachdem die sich so dargestellt haben, als wir haben den Jungen aufgenommen, wir haben ihn genährt, wir haben ihn groß gemacht. Jetzt kommt raus, sagt Webber, die haben weniger als 20% seiner Junior-Karriere eigentlich nur finanziert. Und da haben wir was gemeinsam, denn auch Alpine hat bei mir weniger als 20% meiner Fahrerkarriere investiert. Habe ich geklaut aus den Reddit-Kommentaren, es tut mir leid. Wer auch immer das geschrieben hat, sehr witzig. Aber ja, weniger als 20%, da habe ich mir schon irgendwie gedacht, das ist ja irgendwie so eine kleine Episode, anstatt irgendwie ein wirkliches Commitment. So, und dann braucht man ja auch keine Loyalität eigentlich zu erwarten, oder?
Ich frage mich auch, mit was für einem Selbstverständnis die da in diese Verhandlungen gegangen sind. Man hat ja auch gehört, dass das irgendwie, ich weiß jetzt gerade nicht, was die deutsche Übersetzung ist, irgendwie, oder ich glaube, so eine Art Absichtserklärung eigentlich, dass man versucht, ihm irgendwie für 2023 was da zu besorgen, ohne Unterschriften drauf oder so. Also klingt für mich irgendwie so ein bisschen wie so ein Schmierzettel, den da irgendwie bei so einem Board einzureichen und zu sagen, ja, wir haben aber bezahlt. Also, ich weiß nicht, so handelst du ja nicht mal auf dem Wochenmarkt, oder?
Ja, und allgemein, es kommt immer mehr raus, wie diese ganze Geschichte abgelaufen ist. Da wurde auch gesagt, dass der Schaffnauer den Piastri mitgenommen hat und irgendwie den schon als Fahrer vorgestellt hat, den ganzen Mechanikern. Und er halt in der Situation war, wo er eigentlich wusste, das ist nicht so. Aber dann halt auch nicht vor 17 Leuten, die ihm gratulieren, sagen wollte, Moment mal, gar nichts unterschrieben. Also das soll so unfassbar cringe alles gewesen sein. Und in letzter Instanz gab es jetzt ja auch das klärende Gespräch mit Danny Ricciardo. Der wusste vor Schaffnauer auch schon davon, dass das so sein sollte, war kurzzeitig das Gerücht.
Also im Prinzip wusste es ja eigentlich jeder, außer Ottmar Schaffnauer. Außer Ottmar,
wie immer eigentlich, auch bei Fernando Alonso. Und klar, für Danny Ricciardo, menschlich ist es ein bisschen doof. Aber wir sind in der Formel 1, wo Leistung zählt, außer man ist Milliardärssohn. Dann nicht, aber ja, da muss er natürlich klarkommen. Trotzdem hat sich Oscar Piastri, Mark Webber und Danny Ricciardo nochmal getroffen. Sie haben es ausgesprochen. Spricht dann auch für den menschlichen Charakter dieser drei Charaktere. Da einfach nochmal ein Gespräch zu suchen und irgendwie so drüber zu reden, wie das jetzt alles so vonstatten gegangen ist. Und dass, glaube ich, auch Ricciardo die Perspektive von Piastri annehmen konnte. Weil ich glaube, auch durch die Berichterstattung und vor allem durch Ottmar Schaffnauers größte Mühe, Oscar Piastri jetzt als schlechten, undankbaren kleinen Bengel darzustellen, so ein bisschen kaputt gemacht wurde. Das haben die, glaube ich, wieder repariert und es scheint alles gut zu sein.
Also in meinen Augen muss ich Ottmar Schaffnauer eher Gedanken darüber machen, ob er nächstes Jahr noch einen Job hat, wenn diese, so wie sich die ganze Geschichte
Der soll ja nicht so viel damit zu tun haben. Die Verträge macht da wohl irgendjemand anders und er ist ja auch erst dieses Jahr
dazu gekommen. Ja, aber dann soll er doch die Fresse halten. Also, wenn ich mit der ganzen Sache nichts zu tun habe, dann stelle ich mich doch nicht vor die Presse. Ja. Also man kann Helmut Marko ja so viel haten, wie er möchte, aber wenn der für sich vor Mikrofon stellt, dann weiß der zu 100%, was er sagen kann, was er sagen darf, was er sagen will. Boah, das war schaffen wir heute die letzten Wochen weniger das Gefühl.
Ja, da flogen die Teile wie in Ungarn 21, auf jeden Fall in der ersten Kurve. So, wir haben gerade über Danny Ricciardo geredet. Wir müssen hier schnell durchgehen. Es ist eine schnelle Kategorie. Gossip News, die müssen rausgehauen werden. Danny Ricciardo hat gesagt, dass er vielleicht im Jahr 2023 so ein schönes Sabbatical nehmen würde. Zitat, the 18 months I've had has been more challenging than not, so maybe some time away would be good. Was sagt uns das, wenn jemand sagt, dass er ein Sabbatical machen will im geilsten Job der Welt? Vielleicht hat er den nicht mehr nächstes Jahr. Ich glaube, die Geschichte Ricciardo, und das könnte dann mein Hot-Take sein, die ist in der Formel 1 erstmal Geschichte. Ich glaube nicht, dass der irgendwo einen Sitz finden wird. Leider, leider Gottes, wir mögen ihn alle off the track total gerne. Aber als Competitor ist er nicht mehr so ernst zu nehmen, dass ihm, glaube ich, jemand nochmal das Vertrauen schenkt. Man muss wirklich sagen, diese Karriere ist echt ein bisschen traurig im Endeffekt. Da wird man, glaube ich, später drüber reden und sagen, boah, was hätte sein können? Wäre der nicht immer geflohen?
Ich denke, er wird so eine Hülkenberg-Rolle einnehmen dann. Also ein Jahr Pause und dann vielleicht einen Ersatzfahrer oder so.
Ich habe auch direkt an Hülkenberg gedacht, so, ja, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause und dann gucken wir mal, was passiert. So, und ohne Corona-Infektion hat sie den ja auch wieder in keinem Auto gesehen. Ne?
Ja.
Ja, Also, wenn Daniel Ricciardo schlau ist, dann nimmt er sich ein Jahr Pause, geht bei Mark Webber ins Management und wird dann auch 2024 TV-Experte für die australischen Formel-1-Übertragungen.
Ja, oder einfach so. Ich meine, wenn du Bock auf den Zirkus hast, ich glaube tatsächlich, dass auch sowas wie IndyCar eine Möglichkeit ist, weil ich diese Brücke zwischen IndyCar und Formel 1 immer schmaler werden sehe. Und jetzt kommt geniale Überbrücke, denn um IndyCar geht es jetzt nochmal und um die Brücke zur Formel 1 und zwar um Colton Herta. Es ist die aktuelle hotte Geschichte und da müssen wir natürlich richtig mit dabei sein. Matthias, warum? Komm zurück.
Ja, okay.
Wir halten deine Parts auch immer aus. Jetzt bist du hier auch das Konzept, meine Damen und Herren. Das ist eine komplizierte Situation. Alpha Tauri ist total gewillt, dem den Sitz zu geben in Alpha Tauri. Gasly würde zu Alpine gehen. Alle wären glücklich, wenn da nur die verdammte Superlizenz nicht wäre. Um in der Formel 1 zu fahren, braucht man 40 Superlizenzpunkte. Diese Superlizenzpunkte bekommst du durch Siege, durch hohe Positionierungen in verschiedensten Rennserien. Und am einfachsten ist es halt eine F3, F2, F1, zack, fertig. Ne? Das System ist sehr stark darauf ausgelegt. Jetzt, wo das so ein bisschen offener wird zum amerikanischen Markt, sage ich jetzt mal Rennmarkt, kommt natürlich auch das Problem dieser Superlizenz hinzu. So wie ich das jetzt verstanden habe, bräuchte Colton Herta 40 Punkte aus den letzten 4 Jahren, weil wir ein Covid-Jahr hatten. Er hat mehrere Rennen gewonnen, mehrere Pole-Positions. Er ist ein total etablierter Fahrer, hat jetzt gerade seine schlechteste Saison Ich würde jetzt aber mal behaupten, das liegt an der stärkten Konkurrenz auch irgendwo und dass das einfach manchmal sein kann, dass man ein bisschen rausfällt. Die Indycar-Serie hat noch Rundkurse, also so richtige, ne, Rund-Ovalkurse. Die zählen nicht mit in die Formel 1 Superlizenzpunkte. Wenn man die mitzählen würde, hätte er tatsächlich sogar genug. Deutlich genug tatsächlich, wenn man die reinpacken würde. So, und jetzt überlegt man halt in der Formel 1, wie kann man es regeln, dass der diesen Sitz bekommt? Weil eigentlich sind alle einverstanden. Nur dieses System, dieses alte System steht im Weg. Und das steht ja aus gutem Grund im Weg, denn man will damit verhindern, dass so Leute wie Max Verstappen mit 17 in die Formel 1 kommen und dann alles in Grund und Boden fahren, scheinbar. Das ist scheinbar das Problem, was die Leute damit haben. Das ist natürlich veraltet. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, man gibt ihm eine FP1-Session. Und wenn er keinen Penalty kriegt, dann kriegt er einen extra Punkt zum Beispiel. Man könnte die Regeln ändern. Könnte man machen. Aber es ist sehr kompliziert und es gibt viele Rumors und es gibt viele Probleme. Und ja, die Frage wäre ja, wer würde statt Colton Herta für AlphaTauri in Frage kommen? Und ja, da poppt natürlich die Leute in der Academy auf. Aber mal ganz ehrlich, habt ihr das Gefühl, die überzeugen so richtig aktuell?
Ja, aber Colton Herta ja auch nicht. Der hat jetzt eine ziemlich schlechte Saison gelegt. Man hat ja eigentlich damit gerechnet, dass er da die 40 Punkte voll macht. Das ist jetzt nicht geglückt. Und dann muss er damit halt einfach leben. Also, und es gibt halt auch sehr viele Gegenstimmen aus dem Fahrerlager. Und Stefano Domenicali ist ja auch da strikt dagegen, die Regeln irgendwie zu ändern und so. Also, er muss dann einfach noch ein Jahr dranhängen und sich die Punkte holen. Das ist halt so. Lehrgeld zahlen.
Also, warum du kannst. Du kannst die Regeln jetzt nicht ändern, weil also wenn das wirklich passiert, wie viele Fahrer können um die Ecke kommen und irgendwas einfordern? Ne? Und es ist auch unfair allen Fahrern gegenüber, die sich diese Punkte in der F2 oder in der F3 halt wirklich hart verdienen. Und
Kontrapunkt.
Man könnte ja
auch die haben aber auch nicht ein Team, was sie haben will. Ne? Das darf man da, finde ich, auch nicht vergessen. Also man ist schon sehr gewillt, den reinzuholen. Ich diskutiere jetzt einfach nur aus Podcast-Value quasi, die Gegenseite. Ich weiß gar nicht, wo ich da genau stehe. Es ist so ein Ding, hab eigene Probleme, klärt ihr das mal. Ne? die wollen ihn ja wirklich unbedingt haben, warum auch immer. Ne? Aber egal,
ja, wegen seiner Heimat. Also er muss einfach in den amerikanischen Markt und da ist halt einfach so ein Liam Lawson nicht so attraktiv. Du hast ja genug Australier, sage ich mal, die gerade in der Formel 1 unterwegs sind. Da brauchst du halt nicht noch den etwas kahlrasierten Neuseeländer daneben, der ja eigentlich mega gut ist. Also, man gesehen hat, was der für eine DTM-Saison hingelegt hat, war es schon krass, dass er die da innerhalb von kürzester Zeit in Grund und Boden fährt. Also, ich sag mal, 19-jähriger Steppke in ein Auto gesetzt, wo er eigentlich vorher noch nicht mitgefahren ist und dann haut er die da ineinander und zeigt mal den alten deutschen GT3-Fahrer, wo jetzt hier der Hammer hängt. Das war schon krass und es tut mir so leid für den Jungen, dass der nicht die richtige Nationalität hat. Wäre der ein Ami, wäre der drin. Da jetzt mal eine steile These aufzustellen.
Nö, ist okay, weil wir merken das immer mehr, dass der amerikanische Markt mega spannend ist. Vor allem für Zac Brown, da haben wir, glaube ich, schon 20 Mal drüber gelacht, was Zac Brown alles unternimmt, um irgendwas Amerikanisches ins Team zu holen. Man muss sich nur das Auto angucken, da ist genug Futter für diese These. Also, es bleibt spannend. Ich glaube, das ist noch nicht vom Tisch. Übrigens fährt Hertha ja für Andretti Autosport. Das muss man auch nochmal. Den Namen kann man auch nochmal in den Hut werfen, ne? Aber da ist man ja aktuell auch weit von entfernt, dass die dann tatsächlich in die Formel 1 erstmal eintreten als das Team. So, jetzt kommen wir zur eigenen Ferrari-Kategorie. Wir müssen es machen, glaube ich, weil es hilft ja nichts. Es hilft ja wirklich nichts. Wir fangen mal vorne an.
Also es, man könnte es auch übergeordnet sein. Ich weiß, es gibt von Johann Wolfgang Goethe das Buch Die Leiden des jungen Werther. Angelehnt an den wundervollen Kollegen von WF1 könnte man sagen, Die Leiden des jungen Matt. Ne? Also,
ja, Matt ist mir scheißegal. Ich habe eigene, wie gesagt, Probleme damit. Lass den mal hier raus. Ich kann auch irgendwelche Popular Opinions retweeten, so nämlich. Ich bin hochkritisch. WTF1, still dich. Das sind alles Reddit Talking Points. Ich weiß es, weil ich die auch nur benutze. So. Binotto. Der dreifache Binotto haben wir jetzt eigentlich hier. Wir fangen mal vorne an. Also, Binotto hat sich wehren müssen mal wieder nach einem Wochenende voller Fehler, Pleiten, Pech und Pannen. Hat sich Nico Rosberg dazu hinreißen lassen, das Formel 1 Ferrari-Team und seine Pit-Crew als Formel 2 oder Formel 3-Team zu betiteln und zu sagen, dass die einen besseren Job machen mit der Strategie und den Pitstop als Ferrari. Wie kommt er auf sowas? Nun, guckt euch das Rennen letztes Wochenende an. Wir haben eine Pitting-Situation, wo Carlos Sainz da steht. Drei Reifen sind dran. Wo ist der vierte? Und ich habe es mir nochmal für euch angeguckt. Ich kann euch sagen, wo der ist. Der vierte Reifen stand vorne rechts beim Reifen, der bereits drauf war. Hat gemerkt,
nein.
Ich stehe am falschen Reifen. Punkt. Ist dann ganz einmal hinten außenrum, weil er, also er hätte den schnellen Weg nehmen können, das wäre auf die, über die Pit-Gasse gewesen, das kann er nicht machen. Da könnte ja ein Auto kommen, das heißt, er muss da außenrum, langsam am Joggen, ne? Gar nicht viel Eile, bringt den Reifen, dann sitzt er nochmal ab und dann tut er dran. Dann haben sie noch leichte Probleme, den dran zu kriegen und dann konnten sie losfahren.
Und dann macht die Sergio Perez fast noch die Karre kaputt am
am Schraubenschlüssel. Aber da gibt es ein Hardcore-Gerücht. Und zwar, wenn man sich das anguckt, dann hebt Sergio Perez Auto schon vorne mit dem Reifen hoch, bevor sie diese Wheelgun berührt. Active Suspension, Matthias.
Ja, okay. Das ist aber Verschwörungstheorie. Active Verschwörungstheorie.
Nein, es ist irgendwie, der bounce schon so leicht hoch. Keine Ahnung, ist bestimmt nichts. Aber ja, das ist wieder passiert. Und Mattia Binotto hat sich da eben erwehren müssen und hat dann gesagt, no, we don't need to make any changes, everything is going well.
Wenn das well ist, frage ich mich, was ist denn dann unwell? Also wo ist denn der Punkt, wo die jetzt mal sagen, Keule, vielleicht sollten wir hier doch mal gucken, ob hier jeder an der richtigen Position sitzt, oder?
Ich frage mich auch wirklich, wer ist denn da, sind die Kollektivversager und Versagerinnen alle, sind das die größten Versager in der Formel 1 gerade, oder sind es einzelne Personen, die da wirklich richtig Zucker in den Tank streuen? Sagt man das so?
Ja.
Also du, das Team aktiv, also vor allem, also was ich auch öfter jetzt schon noch gelesen habe, ist, dass im Prinzip man Mattia Binotto diese Macherqualität nicht zuspricht. Und natürlich immer, dann ist natürlich direkt eine Nostalgie-Ecke, aber guckt euch mal an, wie so ein Mattia Binotto auftritt und guckt euch mal an, wie so ein Ross Brawn oder ein Jean Todt als Ferrari aufgetreten sind. Also vor dem hat man Angst, vor Mattia Binotto habe ich nicht mal Angst, dass er mir die Schokolade klauen würde. Ne? Also vor dem habe ich gar keine Angst.
Ist ein sehr großer Mann, aber das unterschätzt du vielleicht, ne, Pierre? Der da über dir drüber tauert.
Die ja, aber Frage ich habe ein sehr großes Ego, um das ihm entgegenzustellen.
Ja, aber das hat er auch, glaube ich, Pierre.
Ja, eine hohe Frisur.
Oh, das auch.
Aber es ist halt so die Frage, was so das Klima sein sollte in so einem Team. Wenn du
genau, Angst vor deinem
Boss hast, dann ist das, glaube ich, echt nicht gut. Und das hat man schon oft gehört bei Formel-1-Teams, bei denen es nicht gut lief, wo dann das kleinste Rädchen im Getriebe Angst hatte zu sagen, hey Leute, hier läuft was falsch, weil du dann am Ende der Arsch bist, gerade wenn du halt irgendwo einer von den Mechanikern oder sowas bist, wenn du so einen extremen Hierarchiegedanken hattest. Deswegen ist es vielleicht gar nicht blöd, ein bisschen flachere Hierarchien einzufordern. Das Problem ist halt bei diesen extrem kompetitiven Charakteren in so einer Crew, da halt zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal alle so on one base und da halt eben nicht so ein, weiß nicht, Toto Wolff irgendwie drüber stehen zu haben, wo du dir wirklich denkst, puh.
Nick de Vries sieht aus wie sein Sohn am Wochenende.
Das ist so geil, das ist ein Minimi, wie der immer mit rumschlört und wo man so denkt, so der wächst dem aus der Schulter raus.
Heute war ich mit Papa beim großen Formel-1-Preis von Zandvoort. Das war richtig aufregend. So eine Vibe hatte das ungefähr. Ich möchte nochmal bei Binotti bleiben, denn er hat sich noch ein wenig in den Nachgängen des der Berichterstattung so ein bisschen, sagen wir mal, verfahren. Und zwar wurde er auch gefragt zu der ganzen Tsunoda-Geschichte und er hat Binotto, es war in der Gazzetta dello Sport, die man aus Formel-1-Kreisen gar nicht so sehr kennt, außer man kennt sie eher aus Fußball. Meldung, zumindest ja. Ich, ne, die großen Aufmacher immer, wenn dann in deutschen Zeitungen steht, so reagiert die Welt. Und dann La Gazzetta dello Sport, es ist eine Unart der Menschlichkeit. Ne, die wird auch wieder da. Italienische Artikel, deswegen habe ich jetzt nicht alles übersetzt. Der wichtigste Teil war, dass Binotto Tsunoda Tsunami genannt hat, weil er quasi ja so viel Chaos in dieses Rennen gebracht hat. Auf welcher Seite seid ihr? Absolute Unsportlichkeit oder pfiffiges Wortspiel?
Ja, also das stört mich ja bei Binotto so ein bisschen, dass er dann die eigenen Fehler nicht so sieht, aber sowas dann irgendwie anprangert, das ist doch irgendwie Quatsch. Also warum kann man nicht nach dem Rennen mal sagen, ja, der Boxenstopp ist irgendwie scheiße gelaufen, dann müssen wir uns verbessern und so. Dass man da immer so drumrum eiert, das hilft dem Team ja auch irgendwie nicht. Da muss man auch mal ganz klar die Fehler selbst erkennen und benennen, finde ich. Und man muss ja auch sagen, als Sainz hat dadurch wie viel? 12 Sekunden oder so verloren. Dann gab es noch diesen ja, dann die 5 Sekunden noch durch die Strafe, durch diesen Early Release da. Also hat er insgesamt fast 20 Sekunden in diesem Rennen verloren, nur durch irgendwelche Boxenstoppfehler. Und 20 Sekunden sind da vorne ganz schön viel, weil wenn man da nachher mal geguckt hat, Verstappen hatte am Ende ja gar nicht so viel Vorsprung und auch zwischen Russell, Hamilton und so weiter war es ja auch sehr eng. Und die 20 Sekunden schenkt man einfach so her, da hätte Sainz doch mitmischen können.
Also zu Mattia Binotto fällt mir ein Spruch meines Opas ein, der immer gesagt hat, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Ja. Und es kann auch, also wenn Mattia Binotto, wenn er nicht weiß, was er sagen soll, dann soll er sich wenigstens wie Toto Wolff vor die Presse stellen und irgendwelche Phrasen raushauen, aber nicht mal das kriegt er hin. Ne? Also vor allem in dieser Sportwelt ist es leider gang und gäbe, dass in diesen Interviews nur mit Phrasen um sich geworfen wird. Es würde nicht aufhören, wenn er es tun würde, aber anstatt dessen diskreditiert er einen Fahrer, der, glaube ich, mit am wenigsten dafür kann, was da jetzt irgendwie mit seinem Auto passiert ist. Naja, also die große Frage ist, ob er nächste Saison zusammen mit Ottmar Schaffenhauer in der Kneipe sitzen kann, sich die Rennen anschauen kann.
Ja, ich bin gespannt, ob er Monza durchhält. Wenn Monza noch mal so 20 Sekunden Boxenstopp drin ist und Ferrari irgendwie nicht in die Punkte kommt oder sowas, dann ist vorbei, die Geschichte.
Vor allem Ferrari schafft gerade mit der Extra Livery, mit dem ganzen Press Release, ja. 75 Jahre Ferrari, die schaffen sich gerade die richtige Fallhöhe, um den am Montag zu entlassen.
Genau, ich das ist auch ja. So geil. Die McDonald's-Anzüge und das McDonald's-Auto jetzt, es kann nur wie bei McDonald's der Haupt, sag ich mal, das Hauptmaskottchen, eine absolute Ronald McDonald Clown Show werden da.
Ich habe da so richtige Hockenheim Vibes, als Mercedes diese Show gefahren ist und beide Fahrer abgeflogen sind und ja. Was Verstappen nur sagte oder irgendwer von Red Bull, ich freue mich auf die Folge bei Drive to Survive und das war großartig. Solche Vibes habe ich gerade, die bauen sich gerade so eine richtig geile Ramp. Also
ja, und um noch mal auf Monza zuzukommen, die Vorzeichen könnten einfach nicht beschissener sein. Denn auf dem Weg nach Monza ist dann auch tatsächlich noch ein Ferrari-Truck in Flammen aufgegangen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.
Es war ein Reifenschaden auch noch, das ist nicht großartig.
Du siehst dieses Bild mit den drei Reifen und der mittlere davon, der raucht so. Es ist wirklich, also Tire Strategy nach Monza hat nicht geklappt. Hätte man vielleicht nochmal stoppen sollen zwischendurch. Du kannst dir das nicht mal ausdenken. Ich werde wahnsinnig als Ferrari-Fan. Ich dreh durch. Das kann doch nicht wahr sein. Sein Team so wahnsinnig, entweder viel Pech oder so wahnsinnig viel Inkompetenz haben kann. Also das, also ich weiß ich nicht.
Also Matthias wird ja nicht leise zu betonen, dass Ferrari das beste Auto im Paddock hat. Aber das Ding muss erstmal noch einer fahren und irgendwie müssen die Leute drumherum auch noch ein bisschen was hinkriegen. Und also ich glaube nicht, wie das ein Monster auf einmal anders sein sollte. Und ich glaube, wenn die das halt vor den Tifosi richtig vor die Wand fahren, dann gehen, glaube ich, langsam die Argumente aus und vor allem Max Verstappen kann dann weiter an seinem Rekord arbeiten mit den 13 Rennsiegen in einer Saison.
Also, wenn da kein Podium drin ist, dann wird das richtig problematisch. Also, da möchte ich nicht in seine Haut stecken dann.
Genau. Wir wollen natürlich dazu nochmal sagen, diese ganze Kritik hier, die auch teilweise ein bisschen übertrieben hier rübergebracht wird und auch sehr lustig ist, heißt natürlich nicht, dass wir irgendwas gegen diese Menschen da haben. Aber wir bewerten sie anhand ihrer Handlungen und diese Handlungen bei Ferrari sind Hanebüchen. To say the least, deswegen diese Reaktion. Das ist uns einfach ja auch wichtig. Es wäre einfach, ich meine, das ist lustig, da jetzt jedes Wochenende über Ferrari zu lachen, aber sind wir ehrlich, es wäre irgendwie cooler, wenn es ein hartes Rennen gegen Red Bull diese Saison gewesen wäre. Und es gibt so viele nicht rennrelevante Gründe irgendwie auf der Strecke, die das irgendwie versaut haben. Und da können wir tatsächlich alle ein bisschen traurig drüber sein, weil uns wurde hier, glaube ich, ein echt spannender Titelkampf so ein bisschen gespoilt dadurch.
Das ist richtig, aber Drive to Survive wird der Shit.
Boah, das wird so geil.
Ja, wir werden alle wieder lustig vom Fernseher sitzen. Es ist eine kleine Sichtung gemacht worden in Monza. Wir fahren die kleinen Weitsichtgeräte aus. Es gibt bestimmt auch ein richtiges wer nennt sich sowas? Goggles?
Nee. Fernglas.
Fernglas.
Die oh, ich spreche also auf Englisch und ich lese auch nur im Original. Ja,
ich war auch übrigens one year in New Zealand. Ich trinke manchmal auch nur auf Englisch.
Aber ich muss doch klugscheißen. Also diese mit zwei Gläsern drin, also die man über beide Augen tut, das ist ein Feldstecher. Das ist ein Feldstecher. Ein Fernglas ist das auf einem Auge, was man so ausfährt, was Piraten haben.
Das ist ein Fernrohr.
Das ist ein Fernrohr, ein Fernglas. Ist schon
mit zwei Dingern.
Ich liebe es. Ich hasse euch
Feldstecher.
Alle ein bisschen. Wie dem auch sei. Hört Theresas und Piers und Matthias Podcast über alle Themen mit Glas.
Ja.
Da werde ich nicht bei sein. Antonio Giovinazzi im Haas-Overall wurde gesichtet, denn er darf ja jetzt am Wochenende die First Practice One übernehmen. Freuen wir uns total drauf, den mal wiederzusehen. Ich fand, er war immer ein durchschnittlicher, aber ein guter, solider Fahrer. Die schönsten Haare im Grid hatte er auch immer, so noch mal mehr sympathisch für mich persönlich. Finde ich gut. Antonio Giovinazzi, kommt der nächste Saison noch mal wieder? Was sagt ihr?
Ich hoffe, weil Formel E war gar nichts für ihn. Also da ist er komplett abgekackt. Da war nichts zu holen. Und es sind ja ein paar Seats offen eigentlich, ne? Wenn er sich da ganz gut anstellt, könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich
würde mich auch. Also vor allem bei dem Team, wo er dessen Auto im FP1 sitzen wird.
Ne, also oh, sehr auch, ja, so, um das Ganze nochmal abzuschließen, Esteban Ocon macht weiterhin Werbung für Mick Schumacher, aber nicht direkt. Er hat sich jetzt für dieses Wochenende einen Helm zusammengestellt, nach seinem großen Idol gemodelt, Michael Schumacher. Also Esteban Ocon ist riesiger Michael Schumacher-Fan und hat da jetzt wieder so einen schönen Helm sich zusammenschustern lassen. Schöne Geschichte. So, und jetzt kommen wir. Ja.
Ich hatte noch einen Einwurf zu Esteban Ocon, warum er so für Mick Schumacher Werbung macht. Man hörte wohl in der französischen Presse, dass Gasly und Ocon sich so gar nicht leiden können. Und deswegen da halt so ein bisschen hintersteckt, so, boah, nee, auf den zweiten Franzosen habe ich eigentlich so gar keinen Bock. Und das nochmal vielleicht auch eine Untermauerung deiner These, dass er am liebsten den Schumacher dabei hätte, um den so ein bisschen unterbuttern zu können.
Das ist richtig cool. Danke für diesen Input. Ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Weil ich dachte,
Ocon ist ein
verträglicher Typ. Nö, wusste ich nicht.
Vielleicht ist
der Gasly kein verträglicher Typ.
Möglich.
Ja, also da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass Pierre Gasly, wer von den beiden so das Schwierige ist, vielleicht machen die beiden dann Paartherapie mit Ottmar Schaffenhauer. Ne?
Bestimmt.
Ich würde zahlen, um das zu sehen.
Ich glaube, ja, da wären wir gerne alle dabei. Aber jetzt, wo die News vorbei sind, Theresa, wird's ernst. Wir haben nämlich uns eine neue Kategorie ausgedacht. Wenn wir hier schon so tolle Gäste reinholen, müssen wir irgendwie auch die auf die Probe stellen, die in unangenehme Situationen bringen, weil darum geht es bei Podcast-Einladungen, möglichst unangenehme Situationen zu erzeugen. Und ich habe ein kleines F1-Quiz gemacht und das hat den, Name Pending, den Namen Wer wird Konstrukteur oder Konstrukteurin? Da heißt, es geht rückwärts durchs Feld, wir haben 10 Fragen vorbereitet, wir fangen bei Haas an, gehen über Alfa Romeo und Williams, das sind die Backmarker, also wenn du da quasi rausknallst, bist du Backmarker. Irgendwie ziemlich gemein, ehrlich gesagt, aber ich glaube, du schaffst es. Wenn du Aston Martin, Alfa Tauri, Alpine oder McLaren nicht wissen solltest, dann bist du solides Mittelfeld. Ne? Sag mal so, solides Mittelfeld sind ja die Teams. Ferrari und Mercedes sind Championship-Contender und wenn du tatsächlich die Red Bull-Frage schaffst, dann bist du World Champion, Theresa. Also könntest heute Weltmeisterin werden.
Da hoffe ich mal nicht, dass ich bei der 50-Euro-Frage scheitere, sondern mindestens bis zu den 32.000 kommen, ne?
Ich glaube, die kriegst du hin. Wir haben dir auch, wir geben dir quasi 3 kleine Hilfen. Du hast einmal den Publikumsjoker, das sind die beiden 2 hier, die darfst du dann gerne zu den Themen befragen. Wenn du Glück hast, wissen sie die Antwort, weil sie in einem der Podcasts gut aufgepasst haben. Ich werde dir einmal einfach einen Tipp geben können. Das ist dann, wenn es zum Beispiel die ersten 5 Fragen sind, werden 2 gestrichen. Bei den anderen bekommst du wirklich einen hilfreichen Tipp oder du bekommst was aufgelistet, eine Ausnahmemöglichkeit, wenn es gar nicht weitergeht. Und den dritten Tipp, den nenne ich jetzt deinen Engine Break. Und der funktioniert so, dass du mir jetzt schon sagen kannst, bei welchem Team du sozusagen so deine Schwimmflügel ansetzen willst, so den Fangschirm. Also wenn du da vorbeikommst, sagen wir, du sagst, okay, Platz 5 Alpine. Und du scheiterst bei McLaren, dann fällst du nicht auf 0, sondern du fällst auf Alpine zurück. Das wäre dann das Ding. Also wo möchtest du gerne deinen Engine Break anbringen? Habe ich mir gerade ausgedacht. Fand ich mega cool. Voll kreativ.
Mega. Ich bin schwer begeistert.
Das hört man.
Ich habe einfach gerade so Angst zu versagen und so richtig.
Schneiden wir raus,
dann. So, am Ende der Boxengasse nachher im nächsten Jahr zu sitzen und an allen den Walk of Shame vorbeimachen zu müssen.
Ja.
Um bei Drive to Survive zu bleiben.
Ich gehe mal durch. Haas, also 10, Alfa Romeo, Williams, Aston Martin, Alfa Tauri, Alpine, McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Red Bull macht keinen Sinn. Kannst du nicht.
Das. Ja, ich sag mal, Alpine wäre schon modest die vernünftige Option.
Platz 5 Alpine, ich markiere es mir hier rot. Das sieht aus, als wäre die jetzt falsch. Naja, wir fangen an. Platz 10, Haas. Alle Fragen haben auch immer lose mit dem Team zu tun. Okay, das heißt, es sind immer irgendwie Fragen, die damit zu tun haben. Frage Nummer 10. Bei welchem Grand Prix explodierte der Haas von jetzigem IndyCar-Fahrer Romain Grosjean? War das A in Abu Dhabi, B in Bahrain, C in Imola oder D in Jeddah?
Bahrain.
Finale Antwort?
Ups.
Nee, lockst du ein. Also ich frage einfach nur. Ja. Ist das die Antwort gewesen? Entschuldigung. Das ist richtig, keine Frage, das war Bahrain.
Ich war gerade noch so bei, ey, ist dem irgendwann mal irgendwie der Tank oder der Motor oder so? Nicht der Feuerball, okay, ich hau gerade.
Ja, der Feuerball. Hast du was Falsches gesagt? Wir wären auf die, aber das war mir klar, dass du das weißt. Platz 9, Alfa Romeo. Die Tage des Alfa Romeo F1-Teams in der Formel 1 sind gezählt. Welcher große Automobilhersteller übernimmt ab 2026 den Platz des italienischen Teams? Ist das A, Audi, B, BMW, C, Chrysler oder D, Porsche?
Das ist Audi. Und sie sollen wohl Mick Schumacher haben wollen, weil eben auch bei den Silly Season News sind. Aber naja, 2026 ist noch ein Schnuff hin.
So wie letzte Woche bei Klatsch für Tratsch.
Ich gebe dazu zu Protokoll, dass ich das genauso gecallt habe, ne, als wir über Silly Season geredet haben, dass Mick zu Alpha geht. Ich sag's nur.
Sehr gut, Pierre. Das ist aber nicht dein Quiz hier gerade. Deswegen
halt dich bitte zurück da.
Da ist die Tür und da ist der Schleudersitz. Das ist natürlich völlig richtig. Audi ist richtig. Ich sag ja, das sind die Wegmarker, die hast du easy drin. Das ist auch ein bisschen, um die Aufregung wegzunehmen. Die Frage 8, die ist schon ein bisschen schwieriger. Williams, George Russell, wir alle lieben ihn, haben ja schon ausgestellt, machte sich in seiner letzten Saison für Williams ja richtig einen Namen als Mr. Saturday. Also einige Q3-Auftritte hat er gehabt. Im Mercedes vertrat er außerdem den erkrankten Lewis Hamilton und nach einem chaotischen Stopp beim Bahrain, war das Short oder Long Short, ne? Bahrain Short?
Ja.
Bahrain Short sah es so aus, als würde er seinen ersten Rennsieg einfahren. Dann musste Russell nochmal an die Box und die Reifen wurden vertauscht. Das wurde dann gefixt und er war wieder auf der Strecke, hatte schon einige Leute hinter sich gelassen und war kurz davor, auch den in Führung liegenden Sergio Perez einzucashen. Warum musste George Russell dann nochmal an die Box, wodurch ihm die Chance auf den Rennsieg komplett genommen wurde? Ist es A, sie haben ihm nochmal die falschen Reifen aufgezogen, B, er hatte einen Flügelschaden, C, er hatte eine Puncture am Reifen hinten links oder D, ein Fehler in der Bordelektronik?
Das war der Puncture.
Das war die Puncture hinten links und das ist völlig richtig und damit bist du im soliden Mittelfeld, Theresa. Alles richtig gemacht bis jetzt. Jungs, hättet ihr das bis jetzt alles gewusst?
Ja. Ja. Das wäre auch peinlich als Host von einem F1-Podcast, wenn man es nicht kriegen würde.
Ja, nee, das haben wir schon öfters so gesagt und dann kamen schlimme Dinge hier zum Vorschein. Wir sind bei Platz 7, Aston Martin. Das Team mit den häufigsten Namensänderungen in den letzten Jahren ist definitiv Aston Martin. Das Team ging als pinker Mercedes unter anderem als Racing Point in die Renngeschichte ein. Und mit dem Überraschungssieg von Sergio Perez gab es dann auch mal einen richtigen Erfolg zu feiern. Als Force India, ne, wir erinnern uns, gab es Giancarlo Fisichella, der die ersten Punkte nach Hause gebracht hat. Und wieder davor fuhr das Team in knalligem Orangen mit dem Namen Spyker. Wer war der einzige Fahrer, der in einem Spyker jemals ein Rennen angeführt hat? War das A, Adrian Sutil, B, Christian Albers, C, Sako Yamamoto oder D, Markus Winkelhock?
Puh. Ey, Karamba. Sind wir jetzt wieder in der Waffelzeit wahrscheinlich.
Das ist Waffelzeit. Das ist Richtung Waffelzeit auf jeden Fall. Wir reden von Spyker, diese orangenen Autos.
Ja, ich sehe sie vor mir in Monza. Die Frage ist nur, wer sitzt drin? Ich glaube, es war Adrian Sutil.
Du glaubst, es war Adrian Sutil. Du bist dir aber nicht sicher.
Wie gesagt, das ist die relativ weit entfernte Waffelzeit.
Ich glaube, es war tatsächlich nicht Monza, auch wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe, ehrlicherweise. Aber der Monza war ja immer, ist immer alles bei dir passiert. Du hast ja noch 3 Joker.
Ja, okay, dann ziehe ich mal den Publikumsjoker.
Du ziehst den Publikumsjoker und dann gehen wir die Frage an die beiden Kerle hier mit dem Know-how weiter.
Also ich weiß es, Matthias.
Ja, ist nicht ganz meine Zeit. Ich habe eine, sagen wir mal, 80-prozentige Vermutung und ich glaube, ich weiß sogar, welche Strecke es war. Aber wenn du es ganz sicher weißt, dann würde ich dich vielleicht nehmen.
Also ich bin mir sehr sicher, dass es Markus Winkelhock ist, der nämlich am Ende des Grids zwar sehr früh auf Regenreifen gewechselt ist, genau, und dann hinter einem Safety Car angeführt hat. Als dann später die Weltverhältnisse sich geändert haben, wurde durchgereicht.
Genau. Wir machen das, wir geben das zurück an Theresa. Pierre sagt Markus Winkelhock. Glaubst du ihm?
Auf jeden Fall. Dem Mann glaube ich alles.
Diesem Mann glauben wir alles. Und es ist auch völlig richtig, es war Markus Winkelhock, der für ein paar Runden geführt hat. Er ist aber, glaube ich, auf Regenreifen gestartet, tatsächlich, im Gegensatz zum Rest. Aber
Ja, also er ist nicht auf regen Reifen gestartet. Er ist nicht in die Startaufstellung gefahren, sondern ist nach der Formation Lab in die Box gefahren, um sich Regenreifen zu holen.
Guck mal, da haben wir beide recht. Genial. Platz 6, AlphaTauri. Komm langsam wird's ernst. Um die eigene gleichnamige Fashion-Brand AlphaTauri zu promoten, erwarb Red Bull die Namensrechte des Toro Rosso-Teams und benannte den Rennstall in Scuderia AlphaTauri um. Damit endete die Präsenz des Namens Toro Rosso in der F1, die seit 2005 Bestand hatte. Aber wie hieß das Team Toro Rosso eigentlich davor? Ist es A, Minardi, B, Super Aguri, C, Jordan oder D, Jaguar? Wir sind eine Frage vor deinem Engine Break sozusagen.
Ja, ich merke gerade, wo ich den hätte werfen sollen.
Du hast noch ich nenne ihn mal, in dem Fall wäre es ein 50-50-Joker. Und
ich glaube, ich habe eine relativ starke Vermutung. Gib mir mal den Tipp.
Soll ich dir den Tipp geben? Mhm. Okay, ich gebe dir mal den Tipp. Und in dem Fall war das quasi, ja gut, ich gebe dir den Tipp. Wie mache ich das jetzt? Jetzt muss ich mir einen Tipp gut überlegen. Ich dachte eigentlich, ich mache einen 50-50-Joker draus, das ist einfacher. Es bleibt übrig. Minardi und Jaguar.
Dann Jaguar.
Final Answer?
Oh Gott, die hat so gezuckt. Dann switche ich nochmal um. Gut, dass es hier für uns eine Bildspur gibt, für den Zuhörer leider nicht, weil mich jetzt so stammeln. Switche ich um auf Minardi.
Du switcht um auf Minardi und das ist richtig. Aus eigener Kraft. Zu Frage 5. Sehr gut. Ein Joker hast du noch. Den echten 50-50-Joker. Der in diesem Fall aber auch zum Tipp-Joker werden kann, weil es manchmal einfach eine Tipp-Antwort ist. Platz 5, Alpine. Wenn du die Frage hast, dann bist du safe im Mittelfeld. Die Formel 1 wird ja auch gerne als der größte Rennzirkus der Welt bezeichnet. Klar, vor allem auch wegen der auf der fast ganzen Welt verstreuten Renntracks, aber auch wegen einer hohen Anzahl an absoluten Clowns. Flavio Briatore nannte den Vorfall, der als Crashgate in die Geschichte eingehen sollte, einen ziemlichen Zufall. Im Nachgang entwickelte sich das Rennen in Singapur zu einem der größten Skandale in der Geschichte der Formel 1. Wie hießen die beiden Fahrer von Renault, die damals an den Start gingen?
Ich sehe die Gesichter vor mir.
Das ist gut.
Aber ich habe ein wahnsinnig schlechtes Namensgedächtnis. Das ist wiederum schlecht.
Ich sag mal so, einer ist einfacher und der andere ist ein bisschen schwieriger.
Boah, das ist jetzt richtig peinlich, dass ich genau hier jetzt Blackout habe. Nein. Bei einem der berühmtesten Formel-1-Skandale, die es so like ever gab und das Karriereende des großen Flavio Briatore bedeutete, der ein Supermodel nach dem anderen in Description
hälfte ausgeführt hat. Genau.
Ja, zum Essen ausgeführt hat. Eines der Ergebnisse dieses Essens wird jetzt demnächst Topmodel.
Lukas ist verwirrt, aber
ich auch. Bin voll dabei.
Ja, verfolgst du etwa nicht aktiv die Karriere von Leni Klum?
Ah.
Wenn ihr Grosch bei Klatsch und Tratsch mit Matsch.
Ich war mir nicht mehr sicher, ob sie es war. Und dann zu sagen, ja, es war doch hier die Tochter von der Heidi. Das ist gefährlich. Wie gesagt, Inselwissen. F1. Wir kommen zurück
ich hab's befürchtet.
Zum großen Crashgate. Da kommst du nicht drum rum.
Ich komme nicht drauf.
Hast du denn gar keine Idee, wie einer der Fahrer heißen könnte?
Ja.
Willst du den Tipp haben?
Bitte gib mir den Tipp.
Ich gebe dir für beide Fahrer einen Tipp.
Ja.
Der erste Fahrer, wie nett mache ich's? Der erste Fahrer war auf jeden Fall schon mal Weltmeister.
Ja, okay, das war Alonso.
Und der zweite Fahrer hat einen ziemlich großen Namen. In der F1.
Ach. Ja, einer von den Piquets. Nein, oh Gott, das müssen wir rausschneiden, bitte.
Wieso? Ich habe nur nicht gesagt, ob es richtig oder falsch ist. Ich wäre so fair und würde bei dem zweiten Fahrer sagen, wenn die Jungs es erlauben, dass der Vorname ein bisschen egal ist. Vielleicht.
Ja, finde ich auch. Also das kann ich mir auch nicht merken.
Dann lock mal deine Antwort ein.
Fernando Alonso und einer von den 4000 Piquets.
Fernando Alonso und Nelson Piquet Junior. Richtig. Ach. Sehr gut. So, ab jetzt. Jetzt wird's ernst. McLaren. Ich glaube, die Frage ist die Frage könnte potenziell leichter sein. Ist lustigerweise sind viele dieser Themen heute im Podcast zur Sprache gekommen, als hätte ich gewusst, was heute die Themen sind. 2007 war aus vielen Gründen eine krasse Saison. Kimi endlich mit seinem Titel, gewonnen im letzten Rennen der Saison in Interlagos, da wo es hingehört, mit einem Punkt Vorsprung. Aber eigentlich hätte Lewis Hamilton in der ersten Saison beinahe den Titel gewonnen. Durch einen eigenen großen Fehler hat er diese Chance aber leider weggeschmissen. Auf welchem Track und warum konnte Hamilton dieses Rennen 2007 nicht beenden?
Ich sehe es vor mir ebenfalls.
Sehr gut. Ja, das ist das Schöne, weil wir sehen uns ja immer mit Webcam gegenseitig. Das ist etwas, was euch nicht vergönnt bleibt. Und da sieht man auch immer die Gesichtsausdrücke. Und gerade bei diesem F1-Quiz habe ich das Gefühl, das ist fast schade, dass wir das nicht zeigen. So gut wie Leute, die das machen müssen. Genau, 2007 ist das alles passiert, die erste Saison von Lewis Hamilton und McLaren. Und dann hat er es leider wirklich weggeworfen. Frage ist, wo und wie?
Ich glaube, ich steige bei den 32.000 aus, bevor ich meine komplette Credibility den Bach runterstürze.
Ich meine, du kannst auch raten, im Endeffekt ändert sich in beiden Fällen, glaube ich, nichts für an deinem Result. Du bist dann immer noch auf Platz 5 bei Alpine im soliden Mittelfeld. Das heißt, hau gerne eine Vermutung raus. Vielleicht, was ist denn der Track? Hast du eine Idee?
Nee, habe ich nicht.
Okay, ja gut, dann lösen wir es auf. Es war Shanghai. Und es ist bei der Boxeneinfahrt passiert. Er ist bei der Boxeneinfahrt ins Kiesbett gerutscht. Und das Rennen war vorbei. Genauso wie dein Run hier. Aber du hast dich echt stark geschlagen. Da waren wirklich schwierige Fragen bei. Du hast es bis Alpine geschafft. Ich persönlich hätte zum Beispiel auch schon die AlphaTauri-Frage nicht gewusst. Hätte ich auch irgendwann einen Tipp gebraucht. Ja, jetzt überlege ich gerade. Sag ich noch, was danach gekommen wäre? Wollen wir es zusammen machen vielleicht?
Ja, also fände ich schon cool.
Nein, ich hätte jetzt super einfach, das jetzt einfach beim nächsten Mal zu machen. Wir machen es Ferrari.
Und wir müssen uns irgendwas mit Pokerface überlegen, weil bei der AlphaTauri-Frage habe ich vielleicht doch etwas zu doll die Augenbrauen hoch.
Das Pokerface. Ich bin sehr froh darum. Wir machen die Ferrari-Frage in Championship-Contender, machen wir kurz. Warum sieht das Logo von Ferrari so aussieht, wie es aussieht? Also warum ist es ein schwarzes Pferd auf gelbem Grund?
Oh, das hatten wir in unserer
Podcast erzählt, Matthias.
Ja, ja.
Ich hab's. Wisst ihr das nicht?
Doch, doch, ich weiß es.
Also. Ich wäre jetzt aufgestanden, hättet ihr das nicht gewusst, ihr beide. Bei Theresa ist okay, weil das ist volles Nerd, das ist übelstes Nischenwissen.
Ja.
Ich sag's gerne, es liegt an seinem, in Erinnerung an seinen Freund Francesco Baracca, der war Kampfpilot im Krieg und ist abgeschossen worden und das Pferd war sein Logo und die Mutter von Baracca hat dem Enzo eine Kette gegeben als Erinnerung an seinen Freund und der hat sich dann gedacht, Mensch, das mache ich mal auf alle meine Autos die nächsten 100 Jahre. Das ist die Geschichte, voll sweet. Das
klingt, als wäre es Teil des Top Gun Plots.
Matthias, dein Thema.
Ja, da bin ich wieder dabei.
Da bist du wieder dabei. Die Frage 2, auf die war ich richtig stolz. 1954 hat Mercedes-Benz seinen ersten Titel in der Automobilweltmeisterschaft, also der heutigen F1, gewonnen. Mit am Start war Ferrari, Maserati, Lancia und kleinere Ein-Mann-F1-Teams. Welcher legendäre Fahrer dieser Zeit hat denn diesen ersten Titel für das deutsche Team gewonnen? Im Silberpfeil.
Boah.
Da habe ich sogar Antwortmöglichkeiten für euch, wenn ihr wollt. War das Juan Manuel Fangio, Sterling Moss, Alberto Ascari oder Karl Kling?
Klingende Namen auf jeden Fall.
Also die ersten drei sind auf jeden Fall alle Weltmeister.
Mhm. Karl Kling nicht? Der große Karl Kling?
Also bei Karl Kling weiß ich es halt nicht. Das klingt so wie ein Name, den du dir heute Morgen unter der Dusche ausgedacht hast.
Nein, das würde ich nie tun. Den gab es wirklich, Karl Kling. War tatsächlich auch zweiter Fahrer bei Mercedes-Benz. Wieder was gelernt. Ich würde doch nie. Wollt ihr raten einfach? Oder soll ich
Moss.
Ja, wäre auch so. Bei meinem White Guess wäre Ascari gewesen.
Auch nicht. Es war Manuel Fangio. Sehr gut, ihr zwei. Hat danach übrigens noch einen Mercedes gewonnen und ist dann aber
gewechselt. Krass, den hätte ich nie mit Mercedes in Verbindung
gebracht. Ich auch nicht.
Ich war voll verwirrt. Ich dachte, das wäre so ein Ferrari.
Ja.
Ja, genau.
Voll krass, deswegen war das so eine geile Frage, fand ich, weil man irgendwie wahrscheinlich Ascari eher gesagt hätte oder Moss halt. Oder Karl Kling.
Ja.
World Champion Frage. Der Porsche-Deal ist erstmal geplatzt. Schade, glaube ich. Seit jeher ist der unter österreichische Handgefallene in Milton Keynes stationierte Rennteam eines Brausemilliardärs immer wieder gerne auf dem Motorenmarkt unterwegs. Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, 2005 ging RB zum ersten Mal als Red Bull Racing an den Start. Welches Team hat damals in der ersten Saison von Red Bull den Motor geliefert? Und da gäbe es auch keine Antwortmöglichkeiten, weil das ist halt die letzte Frage.
Also mit den Renault-Motoren sind sie Weltmeister geworden, aber das waren sie vermutlich nicht.
Ich glaube, sicher, dass. Hä? Okay.
Ich wäre auch voll bei Renault gewesen, aber.
Also vielleicht ist das. Vielleicht bin ich jetzt auch gerade wieder dumm. Ich google eine.
Also, Matthias, Red Bull ist ja aus Jaguar hervorgegangen. Mit was für Motoren sind die Jaguar gefahren?
Ich glaube, ein Merks, Mercedes. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Damals war ja auch noch Ford und so dabei, die Cosworth-Dinger und so. Also es kann echt alles sein.
Deswegen, ich glaube, ich hätte es, also Cosworth ist, glaube ich, gar nicht so eine doofe Idee.
Wollt ihr das einloggen?
Ja, wir loggen das jetzt ein.
Cosworth ist richtig. Und zwar nur ein Jahr. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Für ein ganzes Jahr war das so, dann wurde, hat sich das geändert. Deswegen fand ich das so eine schöne Frage auch. Ein Jahr, wer weiß das schon. Nicht schlecht. Herr Specht. Und das war es aus dieser sehr langen, aber ich finde sehr coolen Kategorie. Danke, dass du dich dem gestellt hast, Therese. Ich weiß, was für ein Stress das für dich war im Vorfeld. Aber ich finde, das hast du sehr gut gemacht. Und das muss erstmal jemand schlagen.
Vielleicht habe ich nächtelang nicht geschlafen.
Aber wie soll man denn die Ferrari-Frage wissen? Das ist ja der Wahnsinn.
Wenn man diesen Podcast hört.
Ja, Lukas hat genau das in dem Podcast erzählt, wo wir über die Teams gesprochen haben.
Ja.
Ich dachte, das ist so das Schöne. Und mit einem Tipp hätte man es vielleicht hingekriegt. Aber es ist ja nicht umsonst die Top 3. Ne? Da muss man liefern. Ich meine, Juan Manuel Fangio, das ist schon. Ich finde, also die Fragen davor, fand ich, waren so nischigen Wissen. Das weiß man irgendwie, wenn man das mal gehört hat oder so, wenn man kein Blackout gerade hat, dann kommt man da auch, glaube ich, ganz gut durch. Und ich finde, die letzten drei, die müssen richtig schwer sein. Weil wenn man das schafft, dann hat man sich das richtig verdient, finde ich.
Also, Lukas, ich glaube, du hast ein gutes Maß gefunden zwischen Schwierigkeit und Abgefahrenheit der Fragen und hast Theresa vor eine machbare Herausforderung gestellt, die sie ganz gut bewältigt hat. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Wir sliden langsam Richtung Ende vom Podcast. Aber eine Sache, die Lukas uns im Vorfeld erzählt hat, darüber müssen wir noch reden. Und zwar, wir wollen jetzt noch ein bisschen über Monza-Anekdoten reden und darüber, wie du mit dem Kombi durch die Steilkurve in Monza gefahren bist. Das will ich jetzt hören.
Ja, es begab sich zu der Zeit, dass ich mich nach Monza auf den Weg machte. Es hat tatsächlich mit der Sophia Flörsch-Geschichte zu tun. Sie hatte ihren Unfall in Macau und Anfang März 2019 sollte sie da wieder testen. Es kam relativ spontan. Und so habe ich war ja noch damals 21-jährige Studentin, mit meinem Papa angerufen, Papa, ich brauche das Auto. Habe halt mir ein paar Kameras ausgeliehen, meine Filmpartnerin noch eine weitere Kamerafrau mitgenommen. Und wir fuhren dann von Hannover aus 13 Stunden nach Mailand. Und es war schon sehr, sehr dunkel. Und es hieß ja, okay, abends machen die noch so ein bisschen Fitting in dem Auto. Vielleicht auch noch ein Interview. Wir treffen dann nochmal das Team. Wir fuhren zur Rennstrecke, zu diesem königlichen Park. Es war arschdunkel. Wir hatten Google Maps eingestellt, wie wir ins Caparalara kommen. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar groß dieser Park ist und wie dunkel und absolut weitläufig und verwirrend. Und ich habe ohnehin schon eine sehr schlechte Orientierung. Und dann guckte ich auf Google Maps und habe mir gedacht, ja, da vorne müsste es doch eigentlich irgendwo einen Weg geben. Dann habe ich vielleicht so ein oder zwei so Aufstellgitter an die Seite gezogen und habe mir gedacht, naja, der Weg führt die, alle Wege führen nach Rom. Bis ich dann mit dem Kombi direkt vor dieser Steilkurve stand und mir dachte so, oh, das ist die du aus den ganzen Dokus kennst. Bestimmt führt die irgendwo zur Strecke, aber das endet nicht gut für uns beide, für mich und meinen Kombi, wenn wir hier jetzt durchfahren. habe ich dann natürlich auch brav dann die Absperrung wieder zurückgezogen und kam hoffnungslos zu spät dann im Fahrerlager an, konnten dann aber trotzdem noch unsere Interviews drehen und forever and always werde ich die Anekdote erzählen können, wie ich fast mit dem Kombi durch die Steilkurve fuhr. Es war übrigens auch tatsächlich diese Fahrt, die mich später meinen Führerschein kostete. Es war großartig. Aber Man ist mal ein Monster gewesen.
Oh, Moment mal.
Nein, nicht die Steilkurve, aber es war dieser Trip. Also, und da passierten Dinge auf Straßen, die mich meinen Führerschein kosteten.
Immerhin keine Dinge in Steilkurven.
Das keine Dinge in Steilkurven. Das ist
jetzt schlimmer.
Ich glaube, das hätte auch ziemlich viel an dem Auto zerstört. Das lag schon relativ tief und mein Gott, diese Steilkurve ist wirklich immens steil. Ach du Scheiße.
Es gibt ein schönes Video von den Alpha Tauris, glaube ich, wie die da so ein Wettrennen hochmachen. Das ist wirklich krank, weil die da quasi wieder rückwärts runterpurzeln, wenn sie oben ankommen. Also zu Fuß, nicht im Auto. Sehr stupid.
Also, vor allem, du hast uns allen was voraus. Du warst schon mal auf der Strecke. Also alle Anekdoten, die wir zum Thema Monza zu berichten haben, sind alle auf der virtuellen Rennstrecke und sind teilweise mit persönlichen Dramen verhaftet.
Das ist unglaublich. Wir waren Pierre Bouvet in seinem ersten möglichen Rennsieg in der Formel Herz. Das ist unsere Formel 1 Twitch-Serie. Da war er in Führung und da hat er es weggeworfen. Wie einen nassen Wattlappen.
Drei Runden vor Schluss.
Wo war es?
Es war ein Monza nach der Links-Rechts-Kombination. Also lange anbremsen, dann links und dann rechts rum in die Schikane und dann geht es ja wieder links rum. Und dann bin ich dann etwas zu weit. Das ist die vorletzte Kurve, wo es mich zu weit rausgetragen hat und dann bin ich halt links rum in die Wand geballert.
Da war das Heck weg und ich konnte Dritter werden mit einer unterirdischen Leistung in diesem Jahr. Muss man leider sagen. Genau.
Verkauf mit einem Urschrei von mir, der bis heute
wirklich. Ja, der Urschrei. Nummer eins. Es gibt ja mittlerweile einen zweiten.
Ja. Gibt's auch auf YouTube, kann man sich angucken.
Oh,
ja. Haut rein. Ja. Schaut rein, das ist ein tolles Rennen gewesen. Ja, Monza, viele schöne Erinnerungen. Das ist meine Lieblingsstrecke, glaube ich, immer gewesen zu fahren im Simulator, weil ich hatte mal ein Rennspiel. Das war so eine, was war das? Das war so eine Tech-Demo für die neuen, glaube ich, GT-Autos. War auch immer das Gleiche. Und da gab es nur Monza als Strecke. Da bin ich, glaube ich, 500 Mal Monza gefahren oder so, weil ich hatte ja nichts anderes, ne? Ja, wir hatten ja nichts damals. Und ja, daher kenne ich diese Strecke, so könnte ich mit Augen zu, glaube ich, mittlerweile fahren. Absolut mit einer der Lieblingsstrecken, muss ich sagen.
Wunderschön auch. Also selbst an einem etwas nieseligen Vormittag, Anfang März, atmete diese Strecke einfach Geschichte. Die Streckenposten waren wahnsinnig unfreundlich, aber selbst das nahm dem Ganzen den Charme nicht.
Ja. Und Lukas ist mal mit dem Controller in Monza eine absolute abgefuckte Zeit gefahren. Wir können jetzt mal kurz darüber reden. Wisst ihr den Rundenrekord in Monza und vor allem, wer ihn hält?
Ich glaube 1:21.7 oder so.
Und ich also 1:21.046, das war schon mal sehr gut. Aber wer hält ihn?
Ich glaube Williams. Montoya?
Es ist ein Ferrari.
Okay.
Vielleicht Schumi immer noch.
Nein, es ist nicht Schumi, es ist sein Teamkollege.
Ah, Barrichello.
Rubens Barrichello.
Ja.
So, und wie war die Zeit, Lukas, die du auf der virtuellen Rennstrecke da abgefeuert hast?
Ich glaube 1:18 oder so oder 1:17.9 oder so.
Ja, das kommt ungefähr hin. Also
1:17.9, das war das Krasse daran, dass es unter 1:18 war. Frag mich nicht, wie das geht. Also ich kann es euch nicht sagen. Das ist eine Zeit, die habe ich nie mehr erreicht. Heutzutage freue ich mich über 1:20 auf der Strecke. Das ist schon das süßeste Gefühl. Keine Ahnung. Lukas Bartsch am Controller. Different kind of guy. Einfach. Different type of beast.
Ja, machst du nur... Ja. Er sitzt im Red Seat am Lenkrad und schreit die KI an, wie wir alle.
Ja.
Matze, hast du auch noch eine Monster-Anekdote? Ansonsten...
Den Ausblick wollen wir doch noch machen, oder?
Ja, richtig. Wenn du jetzt keine Anekdote hast, dann möchte ich gerne eine Bold Prediction für das Rennen am Sonntag haben.
Ja, ich bin der Technik wegen auch sehr gespannt. Also ich habe jetzt in den letzten zwei Rennen nach dieser Porpoising-Bouncing-Regeländerung ein bisschen beobachtet, wie die Autos sich verhalten. Und mir ist halt wirklich nur am Ferrari aufgefallen, dass der noch wie wild hüpft. Es gibt so ein paar Autos, die auch so ein bisschen hüpfen. Der Alpha Tauri ist da auch mit dabei. Aber sonst liegen alle eigentlich ziemlich wie ein Brett auf der Strecke. Und bei den langen Geraden bin ich dann natürlich gespannt, wie sich das da ergibt, weil da natürlich dieser Venturi-Tunnel-Effekt, dieser Unterboden-Effekt sehr stark ist, weil man immer wieder angesaugt wird. Wir hatten das ja auch besprochen. Dann wird man vom Boden wieder abgestoßen, weil der Luftstrom plötzlich abreißt und wieder hochgeht. Und dann hat man halt dieses Hüpfen und Vibrieren drin. Und ich bin gespannt. Also man fährt ja dann im Monster den Wagen auch ziemlich tief, damit man viel Geschwindigkeit erreicht. Wir haben jetzt in einigen Bildern, die auf Twitter und so kursieren, schon die Heckflügel gesehen, die einfach nur noch... Der erste Marte der Heckflügel ist nur noch irgendwie so ein Wellblechdach, irgendwie so ein ganz dünnes. Also da ist echt gar nichts los.
Wieder durch Kurve 1 fliegen, ich sehe es schon.
Ja. Und wenn die Flügel dann wirklich so flach sind, man braucht ja tatsächlich den Anpressdruck da gar nicht mehr so sehr, weil ja wir den Abtrieb größtenteils durch die Unterböden jetzt kriegen, dann wird dieser DRS-Effekt auch überhaupt nicht mehr ziehen. Man wird keinen großen Geschwindigkeitsvorsprung mehr haben, weil der vor einem fährt, hat ja auch schon sehr wenig Flügel. Und da könnte es sein, dass wir wieder so richtig lange DRS-Trains vorfinden und auch gar nicht so viele Überholmanöver sehen. Es könnte sehr langweilig sein, wenn nicht gerade Verstappen wieder auf einem anderen Auto liegt oder sowas. Es kann natürlich alles immer passieren.
Das hat ein Rennen immer noch lustig und interessant gemacht, ne? Ja. Wenn es alles nicht hilft, dann Verstappen irgendwie auf einem anderen Auto drauf.
Ja, aber also der Max Verstappen von heute würde heute nicht da so in die Situation reinstechen. Da gebe ich Brief und Siegel drauf.
Ja.
Aber die Bold Prediction, Matthias, hast du jetzt trotzdem nicht rausgehauen.
Das ist ja auch die Bold Prediction.
Was soll es da für eine Bold Prediction geben? Also das ist eine ganz low-bold Prediction, eine thin Prediction ist das. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Red Bull da dominieren wird, dass Ferrari nicht mal aufs Podium kommen wird. Da bin ich mit dabei. Vielleicht Alonso-Podium.
Hast du überrascht geguckt? Ich habe gar nicht überrascht geguckt. Ich gehe da, glaube ich, mit tatsächlich. Also ich glaube, da hat Matthias schon echt recht.
Ich kann mir echt vorstellen, dass der Alpine mit weit vorne ist, weil der ganz gut auf der Geraden funktioniert und Alonso einfach ein Monster ist. Ich finde, also wenn man das Sandford mal gesehen hat, wie Alonso im Rennen fährt, wie wiggly sein Heck ist, wie krass er unter Druck im Rennen noch fährt, bis die Reifen glühen und es trotzdem irgendwie hinkriegt, die Reifen zu schonen. Das ist richtig Rennkunst, finde ich. Klar, der ist nicht Erster, Zweiter oder Dritter, aber was der aus diesem Wagen rausholt, ist wirklich beeindruckend, wenn man da mal ein bisschen Auge drauf hat. Und ich denke, dass ihm, also Mercedes hat ja die Saison versucht, ein Low-Drag-Auto zu bauen. Komischerweise ist es genau das Gegenteil passiert. Man ein High-Drag-Auto, also mit sehr hohem Luftwiderstand gebaut. Keine Ahnung, wie man das schafft. Sie haben es geschafft, ist auch eine Leistung. Die werden da vorne auch nicht mitspielen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, also das ist jetzt die Bold Prediction, Podium, Alpine, Alonso.
Ja, der hat vor allem eine Mega-Serie aktuell. Der hat, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Rennen in Folge gepunktet in dem Auto. Und ich glaube, nicht mal die Frage ist, kann Alpine da vorne bleiben? Sondern kann die überhaupt jemand überholen? Weil das war ja immer das Thema. Ja. Die Alpines sind so die großen Bremsklötze im Grid. Genauso wie Albon im Williams nicht zu überholen war, da für die ganze Kollegschaft da in Spa. Ich glaube, du kommst nicht an denen vorbei. Die sind einfach mit ihrem, wirklich mit ihrem Top-Speed-Philosophie-Ding die ganze Saison schon, fahren die so gut. Das muss man denen wirklich, also egal wie kacke das alles da drumherum läuft. Was die dann für ein Auto gebaut haben, ich bin sehr beeindruckt von Alpine und ihrer Leistung. Ich sehe das genauso wie du. Alonso, vielleicht auch Ocon, den ich auch gar nicht so niedrig rate, kommt bestimmt aufs Podium. Ich glaube, Ferrari ist abgeschmissen. Für McLaren wird es ein ekelhaftes Wochenende. Die werden ganz, ganz weit hinten rumkrebsen. Also es wird nicht viel bringen. Ich glaube, Haas wird auch nicht viel auf die Strecke bringen. Haben wir jetzt auch schon gesehen, dass Highspeed-Tracks denen nicht ganz so liegen. Vielleicht hat Aston Martin mal wieder ein bisschen eine Chance, was zu reißen, aber
so ganz ohne Heckflügel.
So ohne Heckflügel, genau. Irgendwie Stroll gar nicht so verkehrt, was der so macht, aber jetzt auch nicht fantastisch natürlich. Aber gemessen an dem Wagen, glaube ich. Ich glaube, Alpine vorne drin bin ich voll dabei. Und ja.
Ja, wo du Stroll mal sagst, kann man ja auch mal sagen, in Sandford sah das gar nicht so schlecht aus, was er da gemacht hat. Wo Vettel da seine Superzeit weggeworfen hat, wo man dann auch sagen muss, okay, die muss er dann halt auch ins Ziel bringen. Das ist ja auch nicht so eine geile Leistung. Klar kann man da jetzt Mitleid haben, der arme Vettel hat sein Auto weggeworfen. Aber wenn er dann die Zeit schon fährt, dann muss er die auch ins Ziel bringen. Das haben wir auch in Saudi-Arabien ja auch, war das letztes Jahr gesagt, als Verstappen da in der letzten Kurve sein Auto noch in die Wand gesetzt hat. Also,
das war aber auch eine Höllenrunde. Also das war ein Höllenritt. Das war richtig verrückt. Und ich finde, Lance Stroll, ich habe so einen richtig witzigen Kommentar gelesen, den muss ich nochmal vorlesen, habe ich sogar extra gescreenshot. Da ging es so darum, sollte Stroll irgendwie ein Auto haben oder nicht nächste Saison. Und da meinte jemand, I think Canada would have to invade someone in Eastern Europe for Stroll not to have a seat. Und super derbe, aber es stimmt vermutlich. Also ich glaube, der ist so gesetzt da drin. Anders als Latifi, der ja wirklich jetzt wahrscheinlich raus ist. Bringt Stroll, finde ich, ist noch der bessere Fahrer von den beiden. Das ja. kann man mal absolut sagen. Und auch gar nicht so untalentiert. Die Frage ist ja immer, würde es reichen, wäre das finanzielle Backing da nicht hinter. Aber solange Lawrence Stroll in der Formel 1 ist, ich sehe das nicht, dass Stroll da rausfliegt. Und ich kann irgendwie damit leben mittlerweile.
Ich sehe da auch eine Tendenz nach oben bei ihm einfach im Moment. Das Auto liegt ihm wahrscheinlich ein bisschen besser jetzt mit den Updates, die sie gebracht haben. Er hat sich da ein bisschen reingearbeitet und konnte ja auch ganz gut abliefern jetzt.
Ja. Wie gesagt, ich bin auch überrascht. Es war schon schlechter, auch diese Saison.
Ich hätte jetzt gerne noch eine von Theresa, während ich gucke, wie das Wetter am Wochenende in Monza wird.
Oh, habe ich schon geguckt.
Soll ich schnell sagen? Ich bin gerade schwer im Überlegen, zu wem noch nichts gesagt wurde. Und die einzigen, ich glaube, die ihr jetzt gerade noch nicht erwähnt hattet, waren die Alfa Romeos, wo ich mir wünschen würde, dass sie mit einem Ferrari-Motor hinten drin mal ein bisschen was reißen. Weil ich meine, was soll ich denn jetzt gegen Matthias Technikanalysen anstinken?
Alles.
Ich stell dir eine Frage.
Gefühl kommt da. Das ist
also Gefühl, es wird widerlich für Mercedes, für McLaren, Haas wird unfassbar scheiße wahrscheinlich dastehen. Ich glaube, dass so ein Bottas für so eine Überraschung gut ist. Jetzt nicht irgendwie, dass er ganz vorne mit den Großen pinkelt, aber ich habe den Bottas so ein bisschen im Auge und denke mir so, der kann auch mal in so einem Qualifying was reißen.
Sehe ich. Bin ich sogar dabei. Haben wir wirklich ignoriert. Alfa Romeo, ja. Warum nicht?
Ne? Aber war zuletzt auch immer so in so einer Phantomzone. Immer so, kriegt man jetzt einen Punkt oder nimmt man vielleicht noch zwei mit und ob oder nicht, ist auch egal. Irgendwie, da ist nicht viel passiert. Kein Presse-Eklat oder so wie bei den anderen Teams.
Also, ich glaube auch einfach, dass da noch mal was kommen muss, weil es so Leute wie, weil Yuan Yang Zhou kämpft ja noch um den Vertrag für nächste Saison.
Ja, aber den hat er höchstwahrscheinlich. Die sind sehr beeindruckt von seiner Leistung und wollen ihn auch behalten. Ja,
die wären auch dumm, ihm keinen neuen Vertrag zu geben. Diesmal einfach mal sagen. Ne?
Ich möchte noch eine kurze Sache sagen. Breaking News, tatsächlich. Breaking News. Alpha Tauris Pierre Gasly ist krank. Kann wahrscheinlich nicht am Grand Prix teilnehmen, wo er seinen großen Sieg gefeiert hat.
Wer ist denn Ersatzfahrer bei Alpha Tauri?
Hülkenberg, nein.
Liam Lawson, glaube ich, tatsächlich. Pass auf, wir sind ja im Internet. Alpha
Tauri. Dann sag ich schnell das Wetter. Also, freitags soll es noch regnen, dann aber Samstag, Sonntag Sonnenschein bei 27 Grad.
Die Queen ist vor 8 Minuten gestorben. Was?
Was? Hör auf zu googeln, das ist nicht gut.
Das hab ich eben schon gelesen, euch diese Information bewusst vorenthalten.
What the hell? Ja, weil Alpha Tauri das gerade gepostet hat.
Hä? Dann hier mit der Queen am Hut.
What? Ja, Milton Keynes, glaube ich, sitzen die ja, ne?
So, in, was da schlechte Essen gibt.
Ja, ihr habt es hier zuerst gehört. Wahrscheinlich nicht. Ja, Liam Lawson ist der Testfahrer für Alpha Tauri. Also kann sein, dass er den Sitz bekommt, völlig unbeeindruckt von dieser monumentalen News gerade. Tut mir leid, das hat mich gerade echt erschrocken. Ja, unser Beileid natürlich. Aber es ist jetzt auch nicht der richtige Ort, ein F1-Podcast.
Ja, also ich wollte euch das sagen, wenn die Mikros aus sind, aber
Entschuldigung, ja, Alpha Tauri, was ist naja.
Das war wirklich eine wichtige Breaking News. Aber wir haben jetzt unsere Bold Predictions rausgehauen. Ich habe auch noch eine, und zwar, dass Mattia Binotto dann am Montag beim Scambio di Lavoro in Italien vorständig wird.
Beim Arbeitsamt?
Das ist korrekt.
Das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehe, ehrlich gesagt. Aber also der Stuhl könnte wackeln, wenn es.
Das heißt, es nennt sich Bold Prediction.
Ich meine, die hatten ganze Saisons, die wirklich richtig katastrophal gelaufen sind, wo er auch schon der Direktor war. Jetzt gerade ist es halt irgendwie so diese Uneinsicht, die uns so abturnt. Aber man darf nicht vergessen, Ferrari, SRF Ferrari, die sind im Kopf einfach ihr eigenes Team und da kommt nichts drüber, ne? Also ja, würde also wahrscheinlich in der Firmenphilosophie auch eine Entlassung von Binotto nicht so wirklich reinpassen, aber wer weiß. Sag, was du willst, Bär, ne?
Ja, also es hängt ein bisschen davon, wie sich das Rennen am Wochenende gestaltet. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr. Wir haben tatsächlich über fast 1:40 haben wir gleich voll gemacht. Es war ein wahnsinnig toller Podcast. Theresa, vielen Dank, dass du da warst, dass du dich auch dieser Quizgeschichte mit Lukas ergeben hast und dich natürlich gut geschlagen hast. Wir haben nichts anderes erwartet. Jetzt kannst du nur raushauen, wenn du irgendwelche Accounts hast, denen man folgen kann, wo man Likes und Comments da lassen kann, wenn es sowas gibt.
Ja, aber erstaunlich verweist. Also folgt mir at die_randalhoff. Es kommt halt nur nichts. Also selber schlecht, wenn mir folgt. Ja, ab und zu mal eine Story oder so, aber ja, es war großartig, hier zu Gast sein zu dürfen, ein bisschen zu fachsimpeln, ein bisschen von eurem Wissen aufzunehmen, endlich zu wissen, was E-Fuels sind. Ohne Scheiß, das ist wirklich. Bis jetzt war ich so beim nachhaltigen Brennstoff, mache ich so ein bisschen, ja, Biodiesel riecht am Ende ein bisschen nach Salatöl. Und jetzt bin sehr froh, dass ich das jetzt in mein Klugscheißerwissen mit aufnehmen kann und jetzt auch weiß, wofür Christian Lindner lobbyiert hat. Also danke für diesen wundervollen Abend.
Politische also Bildung hier in unserem Podcast.
Haben wir das auch noch untergebracht. Natürlich auch wie immer danke an Matthias, danke an Lukas. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter folgen. Alle wichtigen Sachen findet ihr in den Shownotes. Denn unsere Crossplay-Saison bei Formel Herz geht weiter zusammen mit den Kollegen von Trash Talk Racing. Wir sind weiterhin auf der virtuellen Rennstrecke unterwegs. Es geht am Sonntag um 19 Uhr weiter in den heiligen Hallen von Suzuka. Das wird für manche Leute ein Fest, für manche Leute wie mich wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr da alle weitere Infos haben wollt, dann folgt uns da. Mein Name ist Pierre Bulwitz, ich bin euer Host gewesen und das war's mit Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal @herzrasen und auf der Sender-Homepage www.radioherz.de.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.